Im ästhetischen Teil geht es um Computerspielgenres, also es ist weniger die Ästhetik, die eine Rolle spielt, als die Systematik. Das ist ja auch Teil der Aufgabe, nicht? Ordnen Sie das gezeigte Spiel historisch und systematisch ein. Klugerweise macht man es andersrum, man macht erst eine systematische Einordnung und leitet dann aus der Geschichte was über die Geschichte des Spiels ab. Nur was meine ich mit Genre? Systematische Einordnung sind meistens Genredefinitionen, gerade was bei Spielen angeht, weil Spiele sehr stark sich an Genremustern orientieren. Ein Genre wird definiert durch eine Menge ästhetischer Merkmale. Sie haben ganz viele ästhetische Merkmale, die Sie noch alle gar nicht kennen. Denken Sie immer, solange Sie sich noch nicht mit Spielen auskennen, denken Sie immer an Filme. Filmästhetik sollten Sie ein bisschen kennen. Wenn Sie ein Kombifach irgendwas Sprachorientiertes haben, Germanistik, Anglistik, werden Sie auch schon ein paar ästhetische Merkmale von Texten kennengelernt haben. In der Theaterwissenschaft ähnlich gibt es entsprechende Ästhetik von Theateraufführungen. Und Sie nehmen eine bestimmte Anzahl dieser Merkmale raus und sagen, alles was, sagen wir mal, 3D-Grafik hat oder alles was Science-Fiction-Erzählungen hat, das fassen wir zu einem Genre zusammen. Das ist in manchen Medien einfacher, weil es gar nicht so viele ästhetische Merkmale gibt. In anderen ist es komplizierter, also insbesondere in Spielen ist es gar nicht so leicht, weil wir ja so viele ästhetische Merkmale haben. Ich habe das ja letzte Woche mal so angedeutet, dass Spiele sehr viele Eigenschaften anderer Medien aufnehmen, adaptieren können und entsprechend auch generalisieren. Man kann statt Genre auch Klasse sagen. Also wenn Sie an Klassen denken, Klassenverbände in der Schule, das gemeinsame Merkmal wäre vielleicht das Alter oder der Geburtsjahrgang und vielleicht noch so der Wohnort, aus dem man herkommt. Und das definiert dann verschiedene Klassen. Und so kann man das bei Werken auch machen. Also das Genre wird halt durch die Menge ästhetischer Merkmale definiert. Es umfasst alle Spiele, bei denen diese Merkmale ähnlich ausgeprägt sind. Entsprechend unserer Gliederung aus der letzten Vorlesung unterscheide ich jetzt zwischen technischen, grafischen, narrativen, ludischen und performativen Genres. Sie sehen schon, das Audio von Audiovision habe ich jetzt schon mal weggelassen. Man könnte tatsächlich auch auditive Genres definieren, aber das ist bei Spielen in der Regel ja nicht so ausgeprägt. Es wird, glaube ich, klarer, wenn ich ein paar Folien auflege. Technische Genres wären das, was man auch als Plattform bezeichnen könnte. Die sind definiert durch welche Merkmale, durch den Prozessor, welcher Prozessor ist da am Werk, wenn es handelt sich ja um Computer, wie viel Speicher haben die, wie schnell ist der Speicher, wie zugänglich ist der Speicher, was für Speichermedien, also CD-ROM oder einfach alles fest eingebrannt auf ROM-Chips, was für Schnittstellen haben wir, insbesondere natürlich die Ein-Ausgabe-Schnittstellen, aber auch so Dinge wie Netzwerk, Vernetzungsschnittstellen. Also können die Geräte sich untereinander zusammenschließen etc. Wie ist die Energieversorgung? Ist das eine statische oder eine mobile? Also läuft es auf Batterien, können wir es mitnehmen? Das ändert unglaublich viel. Oder eben die Form der Vernetzung, ist es nur im lokalen Netz, ist es in die Internet oder gibt es andere Formen der Vernetzung, Ad-Hoc-Netze, Funknetze etc. So, und da gibt es jetzt im Rahmen dieser Vorlesung habe ich jetzt mal 8 Gruppen zusammengefasst, 8 technische Genres oder 8 verschiedene Plattformen, aber es geht dabei um mehr als nur um die reine Technik, muss man sagen, weil die Art und Weise, mit welcher Technik es Sie zu tun haben, auch das haben Sie vielleicht im letzten Semester mal besprochen, ändert natürlich auch die Art und Weise, wie wir mit dem Medium umgehen. Das wird ja zusammengefasst unter diesem großen Begriff Dispositiv, was mehr ist als einfach nur die Technik und der Ort, an dem die Technik steht, sondern auch eine Art und Weise, wie mit diesem Medium umgegangen wird. Also Großrechner wäre so das allererste, da kommen wir heute zu. Haben wir ja letzte Woche, sind wir sozusagen mit der ENIAC an die Pforten der Großrechner gekommen, wo es noch experimentelles Kriegsgerät war. Das wird ja dann Anfang der 50er Jahre, die wir heute im historischen Teil streifen werden, werden die Großrechner aus den Labors und Forschungseinrichtungen in die Öffentlichkeit dringen oder beziehungsweise erstmal in den privaten Sektor, also insbesondere Banken, Versicherungen. Dann später Rechenzentren von Universitäten und dann auch von allen möglichen Firmen. Und natürlich das Erste, was Menschen machen, wenn sie Technik zur Verfügung haben, ist, sie kommunizieren miteinander. Und das Zweite ist, sie spielen drauf. Will it play chess? Und das gilt auch für Großrechner. Hier sehen Sie wieder die PDP-1 im Hintergrund, die ich letzte Woche ja auch schon mal erwähnt hatte, die eigentlich kein Großrechner mehr ist, aus heutiger Sicht schon. Aus Sicht ihrer Zeit war es ja dann ein Minicomputer. Aber es ist auf jeden Fall ein Rechner, der nicht für viele Menschen zugänglich ist. Das ist schon mal ein entscheidendes Merkmal von Großrechnern. Das ändert sich dann, die Geschichte sehen wir nächstes Mal etwas deutlicher, mit den Arcade-Automaten. Auch das vorbereitet durch die Flipper und durch diese ganze Unterhaltungselektronik, die eigentlich Jahrmarktattraktion war. Arcade-Automaten, die in diese Penny-Arcades ziehen und zunehmend die Flipper auch verdrängen werden. Da haben Sie ja die Gelegenheit, oben so ein historisches, einen historischen Nachbau, historisierenden Nachbau mal kennenzulernen. Und Sie werden feststellen, Sie spielen an so einem Gerät anders als, sagen wir mal, mit Ihrem Smartphone oder mit Ihrer Konsole, Ihrem PC oder was auch immer Sie als Spielgerät benutzen können. Es ist eine andere Rezeptionshaltung, es ist eine andere Art, wie man damit umgeht. Und es sind auch andere Spiele, die da drauf laufen. Aber da kommen wir noch drauf zu sprechen. Anfang der 70er Jahre gibt es die ersten Konsolen. Das sehen Sie dort. Also auch die besprechen wir noch, wenn es soweit ist, die man an den Fernseher anschließt, die üblicherweise im Wohnzimmer, nämlich neben dem Fernseher stehen und auch bis heute irgendwie einen Fernseher benötigen, was wiederum Konflikte mit anderen Familienmitgliedern auslöst, weil es ja nur ein Abspielgerät gibt. Das wird inzwischen gelöst, indem man mehrere Fernseher anschafft. Aber Sie kennen genau die Diskussion, wer wie lange an diesem Gerät sein kann. Das änderte sich Ende der 70er Jahre mit den Homecomputern. Die wanderten in die Kinderzimmer vordringlich, seltener in die Arbeitszimmer der Eltern, weil Homecomputer von ihrer Größe her nicht so richtig Arbeitsgeräte waren, aber man konnte die ersten Schritte in diese neue digitale Welt unternehmen. Und üblicherweise war da auch ein Abspielgerät dran und üblicherweise gab es jede Menge Spiele dabei. Anfang der 80er kam der PC, IBMs Antwort auf die Homecomputer, der tatsächlich als Arbeitsgerät vermarktet wird. Das sieht man auch an den Bildern. Also das ist so ein typisches Werbebild. Das sind immer irgendwelche Männer, die wichtige Arbeiten machen. Viel seltener Frauen. Also die Zielgruppe war da ziemlich deutlich. So, und aber auch auf diesen PCs gab es, kaum waren sie da, gab es schon die ersten Flugsimulatoren, Schachprogramme, Blackjack und Solitaires. Also das, was letztlich die Geschichte der PCs bis heute aufbegleitet. Es gibt immer irgendwelche Spiele und die sind viel beliebter, als das die Macher ursprünglich annahmen. Ende der 70er schon, also noch vor den PCs, kamen die ersten Handhelds, also die, genau die Idee, wie schaffen wir das tragbar zu machen. Problem war immer die Stromversorgung. Bis heute ist das Problem nicht so richtig gelöst, dass in entscheidenden Momenten die Batterie leer ist. Ende der 90er Jahre hingegen kamen die Handyspiele auf. Handys gab es auch schon seit den 60ern. Das waren solche Geräte anfangs. Die wurden immer kleiner, immer besser. Und Nokia kommt hier 98 mit Snake. Vielleicht kennt das der ein oder andere von Ihnen. So eines der, eigentlich das erste Handyspiel, was auch tatsächlich als Spiel wahrgenommen wurde und massenhaft zum Überbrücken von Todzeiten bei Ärzten an Bushaltestellen und so weiter genutzt wurde. Und die Geschichte ist ja auch hier Ihnen wahrscheinlich eher bekannt, weil Sie mit dieser Technik groß geworden sind. Und das Letzte, was jetzt dazugekommen ist, wäre das Tablet. Als eigenes Dispositiv, was so eine Mischung ist aus PC, Handy, jetzt irgendwie so alles auf einmal, aber dann auch irgendwie ersetzt es Bücher. Also es ist nicht so ganz klar, welche Rolle das im Medienverbund einnimmt, aber wer es hat, gibt es in der Regel auch nicht mehr her. Und eines der Gründe für die massenhafte Verbreitung von Computerspielen sind Smartphones und Tablets. Das war längere Zeit ein Nischenmedium, also Nische jetzt nicht, aber es gab nicht so viele Leute, die sagen, sie spielen. Jetzt haben wir diese Geräte überall, jeder hat Spiele drauf und jetzt haben wir genau diesen Punkt, wo einige sagen, ich bin kein Computerspieler, nee, ich spiele eigentlich, also ein bisschen Candy Crush hier und dann mal Bejeweled dort und so, aber Spiele, nein, Spiele ist was für Konsolen oder für PCs, was jetzt historisch nicht stimmt. Und auch technisch nicht stimmt und Spiele ist halt, ein Computerspiel ist dort, wo mit einem Computer gespielt wird. Aber es entsteht jetzt genauso diese Frage, welches Dispositiv definiert eigentlich seine Nutzer? Also Technik. Technik hat so seine eigenen Genres. Narration, das ist bekannt. Narrative Genres sind so die klassischen, die mit diesen Groschenromanen nicht aufkamen, aber massenhaft verbreitet wurden, auch für sehr billig. Vorher war das Privileg des Romans oder der Kurzgeschichte. Aber durch billigere Druckwerke im 19. Jahrhundert, da wurden einfach die Druckmaschinen besser, Papier wurde günstiger, es gab neue Fertigungsverfahren und damit auch die Verbreitung nahm zu. So, und damit entsprechende Nachfrage an dem immer selben, aber doch anderen. Das ist, was ja in der Literaturwissenschaft so ein bisschen abwertend als Genre-Literatur bezeichnet wird, auch bekannt als Trivialliteratur oder gar Bahnhofsliteratur. Also Dinge, die Sie an Orten finden, in denen nicht die Hochkultur zu Hause ist und mit denen sie Bedürfnisse, narrative Bedürfnisse befriedigen, die einfach, ich will jetzt wieder einen Arztroman. Und da weiß man schon von Anfang an, was drinsteht, aber so richtig halt nicht. Und das ist so das Abwerten von Genres. Genres sind einerseits orientierend, sie helfen ihnen bei der Auswahl der vielen Dinge, wenn da halt draufsteht, Kriegsgeschichte oder Horror, das sieht man ja schon am Cover, dann weiß man ungefähr, in welche Richtung das geht. Das hilft auch bei der Auswahl des Films, wenn sie in den Film gehen wollen, aber sie wissen nicht in welchen, dann orientieren sie sich in der Regel am Genre, ob das ihnen liegt, und sie wissen schon, welche Genres ihnen dann eher zu sagen, welche nicht. Und genau diese Funktion hat es bei Spielen auch. Und gerade bei Spielen, die ja keine besonders stark ausgeprägte Narration hatten, muss man sagen, lange Zeit, in den letzten Jahren ändert sich das so ein bisschen, die haben sich immer an irgendwelche narrativen Genres drangehängt. Da wusste man dann schon, wo man sich befand und musste gar nicht so viele Geschichten erzählen, weil der Spieler ganz viele Geschichten aus dem Genre im Kopf hatte. Narrative Genres definieren sich durch das Thema, durch den Schauplatz, wo spielt es, die Charaktere, wer sind eigentlich die Protagonisten, Antagonisten, Nebenfiguren und natürlich durch die Handlung. Das sind so die klassischen vier großen Gebiete, mit denen man Literatur einordnen kann oder Narration. Und die Beschäftigung mit Narration ist sehr stark geprägt durch die Literaturwissenschaft, die natürlich das als großen Teilbereich sich mit solchen Fragen beschäftigt. Wie funktioniert eine Erzählung? Wie ist Erzählung aufgebaut? Und das ging dann über in die Theaterwissenschaft, in die Filmwissenschaft und jetzt auch in die Spielwissenschaft, die ganz ähnliche Fragen an die narrativen Seite stellt. Als Bild habe ich Ihnen Albert Robidat mitgebracht, den haben Sie vielleicht auch schon mal gesehen, so ein, Visionär, kann man sagen, so ein bisschen wie Jules Verne, der sich vorgestellt hat, wie sieht das Leben wohl im 21. oder im 20. Jahrhundert aus, le 20e siècle. Also Sie erinnern sich ja noch, wie Sie mit den Fischen durch die Innenstadt geflogen sind. Das ist so eine Vision, die er im 19. Jahrhundert formuliert hat, die dann aber, also in den 60er Jahren gab es das auch, die Individualhubschrauber, und inzwischen durch die Drohnen hat man ja schon wieder diese Idee oder die autonomen Autos. Also ganz geht das nicht aus dem Kopf der Leute, was wir natürlich, wir hatten keine fliegenden Fische, aber zumindest fahrende Autos, was zu seiner Zeit jetzt auch nicht so abzusehen war. Also er hat sich viele Sachen überlegt, wenn Sie da mal reinschauen, gucken Sie mal bei Google Image Search, da finden Sie die dollsten Ideen, die er hatte über Telefon- und Videokonferenzen, so ganz absurde Dinge, dass man über ein Telefon irgendwo einkaufen kann, sich Waren aussuchen und die wieder ins Haus liefern lässt. Oder mit Leuten spricht per Bild, die wo ganz anders sind, also das hatte der sich alles überlegt. Alles natürlich mit seiner Technik, also mit Telefonleitungen, den frühen Fernsehern und so weiter. So, und ansonsten und seine Bilder haben halt ganz viele Genres beeinflusst, insbesondere die Science-Fiction, aber auch gibt's Kriminalromane und so, also die sich auf solche Ideen, wie kann das weitergehen, vielleicht auch so ein fantastisches Science-Fantasy in dem Bereich Steampunk, das greift irgendwie auf Robidat zurück. Aber man hätte hier auch Jules Verne nehmen können oder beliebige andere. So, und die narrativen Genres, Abenteuergeschichten, Detektivgeschichten, also Krimis, Erotikgeschichten, Kriegsgeschichten, Krimi- und Detektivgeschichten ist, oh ja, na, vielleicht kann man zusammenfassen, Fantasy, Horror, Romantik und Liebe, Science-Fiction, Science-Fantasy, also in denen sowohl Technik als auch Magie vorkommt, Sportgeschichten, Western, vielleicht der Arztroman fehlt hier noch, das ist ja dann, also im 19. Jahrhundert hat sich das noch nicht so früh entwickelt, aber der kommt ja nun, darf ja nicht fehlen. Gucken Sie einfach mal beim Bahnhof vorbei, Sie müssen das ja nicht kaufen, aber schauen Sie mal an, was da so an Genre-Literatur rumliegt. Und das ist so eine Übung, gehen Sie rum und schauen Sie aufs Cover oder auf den Titel und überlegen Sie mal, welches Genre wird das sein. Wie lange brauchen Sie, bis Sie ein Werk, vielleicht ein schriftliches oder ein Film, einem Genre zuordnen können? Wie gut funktioniert das? Auch Fernsehprogramme laufen ja auch so. Man will ja auch wissen, was erwartet mich in diesem Programm. Das ist enorm wichtig für die Orientierung der Medienrezipienten. Narrative Genres. Und aus dem Grund, weil es in der Literaturwissenschaft auch Genre heißt, nenne ich die ganzen anderen Dinge auch Genre und nicht Klassen. Visuelle Genres. Das ist die Art und Weise, wie die Grafik in dem Spiel dargestellt wird. Das gibt's bei Filmen auch. Also Sie wissen, wenn Ihnen jemand sagt, das ist ein Film, das ist ein Zeichentrickfilm oder das ist ein Animationsfilm, da wissen Sie schon alles klar. Zum Teil können Sie sogar ableiten, wenn es heißt Pixar-Animationsfilm, dann haben Sie eine ungefähre Vorstellung vom, was Sie da an Handlung erwartet. Und so gilt das bei Computerspielen streckenweise auch. Also man kann halt sagen, es ist ein Science-Fiction-Film, Science-Fiction-Spiel oder es ist ein Konsolenspiel. Oder Sie können halt sagen, es ist ein Cell-Shading-Spiel oder fotorealistisch soll es sein. Dann ahnen Sie schon, wenn Sie die Zeit dann noch kennen, wie das ungefähr aussehen wird. Da habe ich jetzt mal 8, das sind nicht die 8, die man findet, es gibt eine ganze Menge mehr, aber es sind so 8 große Überschriften, die man da finden kann. Bastel, also das ist aussieht wie gebastelt, so Little Big Planet wäre da zu nennen. Cell Shading, Cell jetzt nicht, weil es von Zelle kommt, sondern von Celluloid. Das kommt aus der Filmzeit, als man auf Celluloid gemalt hat, um, sagen wir mal, aus Schwarz-Weiß-Film, Buntfilme zu machen, dann hat man halt jedes Celluloid-Frame irgendwie ausgemalt. Das macht man inzwischen wieder häufiger am Computer, weil der Hang zum Fotorealismus, der zwar weiterhin spektakuläre Ergebnisse liefert, aber auch immer ein Kind seiner Zeit ist. Also fotorealistische Spiele aus den 90ern sehen heute echt klebrig aus. Also so richtig, nee, Low Poly wäre das heute. Das war mal die Idee des Fotorealismus, war das Linke. Aus den späten 80ern, ne? Da dachte man halt, also besser ging's halt nicht. Was jetzt das Besondere ausmacht, da kommen wir noch in der eigenen Vorlesung drauf. Aber man sieht halt ziemlich deutlich, so richtig fotorealistisch ist das nicht. Damals waren solche Spiele indiziert. Wegen dieses hohen Realismusgrades konnte man, also wenn das ein gewalttätiges Spiel ist, war das in Deutschland nicht erhältlich, weil das Kinder nachhaltig beeinflussen kann. Weil sie ja Bild und Wirklichkeit gar nicht mehr auseinanderhalten können, so dicht ist das. Und das würde man heute bei diesen Spielen machen, die ja wirklich aussehen wie gefilmt mit Linsenreflexion und Untiefen, Unschärfe, Bewegungsunschärfe etc. Also es wird ja alles heutzutage in Echtzeit ausgesehen, kann es aussehen wie in solchen, wie in entsprechenden Filmen. Wahrscheinlich in 20 Jahren werden wir sagen, boah, Self-Shadowing und die dreifache Reflexion fehlt und man sieht total, es ist voll 2012. Aber heutzutage denkt man, also viel besser kann es doch eigentlich gar nicht mehr werden. Warten Sie ab, bis Sie mit diesen Brillen da sitzen und das alles in 3D haben. Also Cell-Shading, ich komme zurück. Cell-Shading hat den Vorteil, es ist zeitlos. Man weiß nicht unbedingt, aus welchem Jahr das Spiel ist. Zumindest an der Grafik kann man es nicht sagen. Mehr so am Gameplay, da gibt es natürlich historische Entwicklungen. Ähnlich die Illustration, die will aber nicht so 3D sein, sondern häufig, es soll halt aussehen wie gemalt, es ist gemalt und bewegt sich dann nicht selten auch in so einem 2,5D-Raum, also in dem mehr so verschiedene Ebenen nebeneinander verschoben werden. Illustration, und da gibt es halt so viele verschiedene Illustrationsarten, wie es Illustratoren gibt, aber genau das macht ja den visuellen Stil eines Spiels auch aus, dass man eben nicht immer versucht, alle sollen aussehen wie Battlefield, sondern man will halt auch seine eigene Grafik unterbringen. Dann interessanterweise die Pixelgrafik. Das war in den 80er Jahren, auch in den 70ern, technische Notwendigkeit. Man hatte einfach nicht mehr Auflösung und auch nicht mehr Farben. Inzwischen gibt es eine ganze Menge Spiele, die wieder auf die Pixelgrafik zurückgreifen, allerdings dann, sagen wir mal, viel mehr Farben benutzen, als man das zu der Zeit, als so eine Auflösung üblich war, nutzen konnte. Und das wird dann liebevoll Retro genannt. Und Sie lachen, also Spiele der 90er sind auch schon Retro, also Sie kommen jetzt allmählich in das Alter. Sagen wir mal, noch 10 Jahre gebe ich Ihnen, dann machen Sie Retro-Partys und wissen, dass die beste Musik sowieso in den 90ern war oder sagen wir bis 2005 und was die Jungen heute hören, das ist alles nichts mehr wert. Und so ist das mit den Spielen auch. Das gibt seit den 90er Jahren, Ende der 90er, gibt es eine Bewegung bei den Spielen, die sagen, die richtigen Spiele, das waren die aus den 80ern und also die Grafik war auch irgendwie viel einfacher, aber dadurch konnte man sich auch viel mehr vorstellen und die diesen ganzen Trend zum Fotorealismus vehement ablehnen. Beziehungsweise die sagen, da unten kann ich sowieso nicht mitspielen und bevor ich aussehe wie auf der linken Seite, also wie gewollt, aber nicht, also na gut, die konnten nicht besser, dann mache ich lieber Retro-Look und kann dafür meinen ganz eigenen Stil definieren. Also Sword and Sorcery, was Sie da sehen, war sehr erfolgreich, zumindest von der Kritik angenommen, weil es so einen ganz eigenen Look hat. Einerseits so eine Retro-Grafik, aber auch vom Spielprinzip sehr narrativ funktioniert. Können Sie sich ja mal anschauen, ist so ein Tablet-Spiel, ich glaube, das läuft aber auch auf PCs. Und da sehen Sie so eine typische Pixel-Grafik. Low Poly habe ich gesagt, also Low Poly, wenig Polygone. Polygone sind die Flächen, mit denen man 3D-Objekte zusammensetzt. Kommen noch in Ruhe, sprechen wir da noch drüber, wie sowas grafisch aussieht. Und Low Poly ist einfach mit wenig Polygonen, sei es technisch, sei es, weil man es machen möchte. abstrakte Spiele, sind meistens Puzzle-Games, die also gar nicht auf Narration setzen, wie das berühmte Tetris, die jetzt gar nicht, also das ist jetzt, ist es gemalt, ist eigentlich egal, es ist eine abstrakte Form, die bewegt werden, der Fotorealismus genannt worden oder Wireframe, was einerseits ein Zeichen war der ganz frühen Spiele, das ist eine Frage der Ausgabetechnik, über Radarbildschirme können sie halt nur Vektorgrafiken ausgeben. Und inzwischen ist es eher so ein Stilmittel, was man immer mal wieder sieht. Hier Vib Ribbon ist ein PlayStation-Spiel, also PlayStation 1, PS1-Spiel, was eigentlich ein Musikspiel ist. Das ist ganz interessant, aber von der Grafik her ganz klar sich an solchen Wireframes, also Drahtgitter, als würden sie das aus so Drähten, weißen Drähten zusammensetzen. Wenn Sie noch andere visuelle Stile finden, überhaupt kein Problem. Visuelle Genres, da gibt es mehr als die genannten 8, aber meine Folie war voll und ich gebe Ihnen nur meinen Eindruck, was es bedeuten kann. Und dann haben wir performative Genres, die haben noch nicht mal Namen, also ich wollte mir jetzt auch keine ausdenken. Das ist einfach die Art und Weise, wie man mit dem Spiel umgeht. Also es hängt ab von dem Spieler oder den Spielern, den Controllern, die sie benutzen können, der Umgebung, in der das Spiel stattfindet. Das Publikum, was dabei ist, wird vor einem Publikum gespielt oder nicht. Das ist ein erheblicher Unterschied. Das ändert das Spielverhalten enorm, ob Leute zuschauen oder ob man sich alleine wähnt. Welche Spielhandlungen werden ausgeführt, können ausgeführt werden? Was passiert im Spiel? Also wird das Spiel gespielt, wie es vorgesehen ist, oder wird anderes damit gemacht? Gibt es vielleicht in Star Wars The Old Republic einen Formationstanz der imperialen Sturmtruppen, weil halt sich gerade die Leute zusammengetan haben? Das ist ja alles vorgekommen, oder in der Hochzeit in World of Warcraft und so. Also welche Handlungen werden ausgeführt und welche sind überhaupt möglich? Und welche Funktion hat das Spiel? Ist es ein Unterhaltungsspiel, ein Lernspiel? Ist es jetzt ein Demonstrationsspiel? Ist es E-Sport etc.? Sie sehen hier, das ist so ein Arcade-Tisch, ein Cocktail-Kabinett, wie man es so schön nannte. Also man kann halt auch Gläser draufstellen oder irgendwelche Kaltgetränke und Snacks. Aber auch das ist im Rahmen einer Messe, das muss man bei der Performance immer mit berücksichtigen, wo findet es statt, in welchem Rahmen wird das Foto gemacht oder wird das Spiel gespielt. Die typischen Couch Potatoes, denkt man, aber es ist ja Teil einer Fernsehserie, die Videospiele vorstellt, also ist es inszeniert, dass man so auf dem Sofa rumhängt, um zu demonstrieren, wie entspannt die Moderatoren sind. Das ist auf der rechten, hier in der Mitte, ein Kinect-Spiel, You Are the Controller. Aber es ist ein Werbebild, also auch hier muss man sagen, das dürfen Sie nicht nur in solch aufgeräumten Wohnzimmern spielen, in dem alles farblich zusammenpasst, sondern tatsächlich kann man mit der Kinect auch anders umgehen. Also muss man immer gucken, aber es ist tatsächlich, wenn Sie mal ein Kinect-Spiel gespielt haben, es ist eine völlig andere Art, mit Spielen umzugehen. Ähnlich SingStar oder Lips oder wie diese Spiele heißen, mit denen man reinsingt und das ist eher ein Partyspiel, sodass es gar nicht der Computer im Vordergrund steht, sondern irgendwie die gemeinsame Zeit, die man miteinander verbringt und natürlich auch das Publikum, was drumherum steht. Unten haben sie E-Sports, also tatsächlich spielen vor Hunderten bis Tausenden von Menschen, die ganz gebannt nicht auf die Bildschirme und nicht so sehr auf die Spieler schauen, die hier jetzt mal dem Publikum direkt gegenüber sitzen. Es gibt auch E-Sport-Events, da sind die in Kabinen, um eben nicht vom Publikum gestört zu werden. Aber das Publikum schaut auf das, was auf der Großleinwand stattfindet, meistens noch kommentiert von einem Live-Kommentator, der aus diesem Spiel eine Erzählung macht, wie ähnlich bei Sportveranstaltungen auch, wo ja vor allem die Kommentatoren dafür sorgen, dass das Spiel so richtig spannend wird, weil die Entfernung, in die man im Stadion den Ball sieht und im Fernsehen sowieso, also das muss jetzt mal einer interpretieren und insofern sorgen die Kommentatoren dafür, dass so die Spannung auch noch mitsteigt. So, dann haben Sie hier unten so ein Virtual Reality Spiel, ich glaube aus den 90ern noch, oder das ist jetzt, nee, ich glaube, das soll jetzt neu kommen. Also das ist so die Oculus Rift mit so einem speziellen, mit so einer speziellen Vorrichtung, auf der Sie dann auch laufen können. Mal gucken, ob sowas sich durchsetzt. Das ist ja doch recht sperrig, so vom Platzbedarf. Aber es ist eine andere Art der Spielperformance als die beiden Jungs da drüber. Guitar Hero mit den Gitarren, was ähnlich ist wie SingStar, aber natürlich eine andere Form von Performance auch hervorbringt. Oder natürlich die Handheld-Games, gleich rennt er vor eine Straßenbahn. Also wo man halt an allen möglichen Orten spielt. Und das, ich meine, Sie sind ja genau die Generation, wo sich dann meine Generation darüber echauffiert, dass man sie ja nie erreicht, weil sie immer in diesen Bildschirmen stecken. Aber darum geht es ja genau, dass man nämlich sich aussuchen kann, mit wem man gerade zusammen sein will und lieber virtuell mit Freunden als gelangweilt mit Verwandten. Sodass es eine andere Form der, naja, Performance ist, wenn man spielt, weil es natürlich Umgebung und Publikum entsprechend anders darauf reagieren, wenn sie jetzt beim Weihnachtsessen ihr Candy Crush auspacken, als wenn sie das, sagen wir mal, unter Freunden auf einer Party machen. Also es wären performative Genres. Wenn Sie da einen Begriff für finden, da ist die Liste noch offen. Es gibt da noch keine Normierten. Und Sie wissen ja aber ungefähr, wovon ich rede. So, und als letzte und für Spiele vielleicht auch entscheidende Genres sind die ludischen Genres, also die sich an Spielregeln, an Spielzielen, an Spielabläufen, an den Ressourcen etc. orientieren. Also da hätten wir Actionspiele, Action-Adventure-Spiele, Adventure-Games, Role-Playing-Games etc. Eine hervorragende Quelle ist hier die englischsprachige Wikipedia. Bei Spielen sehr häufig. Man sieht einfach, dass die Autoren für Wiki, also die in Wikipedia schreiben, die sind halt in der Regel technik- und computeraffin. So, und die beschäftigen sich auf der Wikipedia mit den Dingen, die sie sich auch sonst beschäftigen. Also sie finden in der Wikipedia ausführlichste Listen für alle möglichen Spiele, in welchem Jahr sie erschienen sind, für welche Konsole und in welchem Land sie wo rausgekommen sind. Sie finden detaillierte Genrebeschreibungen und die sind auch historisch sehr ausführlich. Wie gesagt, kulturgeschichtlich wird da wenig eingeordnet, aber zumindest innerhalb dieser Spielewelt ist das also ein Fundus an Infos. Die englischsprachige, muss man da sagen, die deutschsprachige, habe ich ja schon letztes Mal gesagt, die versucht es ja so knapp wie möglich zu halten. Es ist vielleicht, also es ist ein Vorschlag, wie man Computerspielgenres einteilen kann. Es ist nicht ganz so klar, wie das hier den Anschein erweckt. Also denken Sie bei Simulationsspielen. Zu Simulationsspielen gehören hier auch die Sports Game ganz rechts. Oder zu, aber nicht die Vehicle Simulation, das ist ein eigenes Subgenre. Das ist ein eigenes Genre, aber Sports Game ist ein eigenes Subgenre der Simulation. Das ist nicht so ganz klar, ob auch jedes Rennspiel, also ob Mario Kart man wirklich als Vehicle Simulation bezeichnen kann, ist nicht ganz klar, aber irgendwo muss es halt rein. Und das bringt uns dann zu einem der Grundprobleme der Genres. Im Gegensatz zu den klaren Merkmalen der Aspektgenres, also grafische Genres, performative Genres, technische Genres etc., da kann man halt ziemlich deutlich Sachen einordnen, sind die Klassifizierungssysteme der Spielgenres historisch gewachsen und nicht systematisch konsistent. Denn sie finden je nach Autor auch noch ein unterschiedliches Klassifizierungssystem. Der eine sagt eben, Sport ist ein Simulationsgenre, das sagt die englische Wikipedia. Ich sage, nein, Sport sollte ein eigenes Genre sein. Wer hat jetzt recht? Ich, weil ich Ihnen die Klausur stelle, aber mal davon abgesehen, müssen Sie sich da nicht dran orientieren, weil Genres eben nicht unbedingt das Ziel haben, so ist es und nicht anders, sondern es ist ein Orientierungsschema. Und wenn andere sich anders orientieren, ist das nicht schlimm. Es ist immer noch besser, sich irgendwie zu orientieren, als gar nicht. Insbesondere die Subgenres kombinieren technische Aspekte, also Online-Game ist hier ein Subgenre, nicht? Other Genres gibt es hier unten irgendwie Online-Game.
Ja, hier.
Browser-Game, ist das jetzt ein gutes Related Concept? Es ist nicht klar, bei manchen ist es ein eigenes Genre, alles was online läuft, ist halt was anderes, als wenn es offline läuft. Oder narrative Subgenres, Dating Simulation, ist eine Simulation, in der es darum geht, irgendwie meistens Frauen kennenzulernen, aber es spielen auch viele Frauen, die dann Jungs kennenlernen. Ist ein sehr japanisches Genre, muss man dazu sagen, aber es vermischt Simulation mit einer ganz bestimmten Erzählung, die dahinter steckt. Dating Simulation ist ein eigenes Subgenre, ist aber eine Mischung aus narrativen und Spielelementen. Visuelle Genres, ein Dungeon Crawler, also das ist so ein Spiel, wo sie alles Mögliche töte, alle Monster sammeln, alle Schätze, aber in so einem Verlies, so à la Dungeons and Dragons. Ist ein Fantasy-Genre, aber es wird hier schon im Namen vorgegeben, dass es sich halt in einem bestimmten Setting sie sich befinden. Oder performative Aspekte wie Exercise-Games, also wenn Sie mit der Kinect oder Wii oder der Move irgendwelche Fitnessspiele machen, das ist ein eigenes Subgenre, die Exercise-Games, was aber eher darauf hinweist, wie Sie sich zu verhalten haben und nicht, was das Spiel für Anforderungen stellt. Also Subgenres sind nicht richtig konsistent und man geht dann auch nicht durch alle grafischen oder alle narrativen Subgenres durch, aber man spricht schon mal von Militärshootern oder sowas. Und Militärshooter ist wieder eine Narration, verbindet mit einem Spielemechanik. Also Genres sind nicht ganz eindeutig zuzuordnen und die Zuordnung einzelner Spiele ist nicht einfach. Insbesondere bei Rennen, Sportspielen und Simulationen fällt es auf, dass nicht so klar ist, wo man es eigentlich unterbringt. Ist es jetzt eher eine Wirtschaftssimulation oder ist es ein Aufbauspiel oder ist es vielleicht auch ein Rollenspiel? Da gibt es noch Mischungen und so. Also es ist Ich will Ihnen nur nicht den Eindruck vermitteln, das ist die Liste der Genres und die lernen Sie jetzt auswendig und dann haben Sie es. Genres ist ein bewegliches Ziel, das gehört zum Wesen dazu. Aber es ist immer noch besser, sich so ein bisschen Einteilung zu überlegen, als einfach sagen, das war halt so ein Spiel, wie das und das, also nur über Vergleiche zu arbeiten, das reicht meistens nicht. Das Ziel ist daher nicht ein vollständiges System eindeutiger Zuordnungen, sondern eine Menge sinnvoller Kategorien, um die Vergleichbarkeit und Abgrenzung untereinander zu vereinfachen. So sind also die folgenden Ausführungen zu verstehen. Und jetzt stelle ich Ihnen mal so die wichtigsten Genres vor. Und das lernen Sie, also wenn Sie sich in Spielen auskennen, hilft Ihnen das vielleicht. Wenn Sie sich nicht auskennen, hilft Ihnen das nicht, weil das jetzt zu viel werden wird. Wenn Sie sich das nochmal anschauen, die Vorlesung, oder sich das anhören, dann überlegen Sie sich zu jedem Spiel, kennen Sie eins aus diesem Subgenre? Und wenn nicht, schauen Sie sich mal eins an. Also entweder bei YouTube, dass Sie das sehen, oder dass Sie mal zuschauen, dass Sie an so ein Spiel drankommen, im Internet eins spielen. Wir stellen eine Liste zusammen mal mit für jedes Genre ein typisches Spiel, was man auch kostenlos spielen kann oder was man im Netz kriegen kann, dass Sie einfach mal ein Gefühl dafür bekommen, über die Vielfalt der Möglichkeiten, die Sie da haben. Also Actionspiele, typische Spiele, mechanische Merkmale, also Merkmale der Spielmechanik, sind die Beherrschung des Raums. Es geht meistens darum, dass Sie von einem Punkt zu einem anderen Punkt kommen oder dass Sie möglichst große Bereiche des Spielraums überblicken. Sie müssen sich schnell entscheiden und Sie haben eine schnelle Abfolge einfacher Entscheidungen. So Reaktionsspiele sind das. Also Action heißt zeitkritisch. Sie müssen schnell reagieren, was auch immer da auf Sie zukommt. Sie müssen Muster erkennen und ausnutzen, ob das von Plattformen sind, von Spielgegnern, ob das jetzt Computer oder echte Gegner sind. Da müssen Sie rausfinden, wie die sich bewegen oder wie der Ablauf ist. Und diese Muster müssen Sie erkennen und entsprechend rechtzeitig ausnutzen. Sie brauchen genaues Timing und ein kinästhetisches Erlernen der Spielsteuerung. Sie müssen den Controller beherrschen. Viele Spieler haben so eine Rampe, am Anfang brauchen sie noch nicht so viel, aber relativ rasch müssen sie dann die einzelnen Knöpfe auseinanderhalten und da scheitern schon einige. Die sagen, es ist mir zu kompliziert, diese Controller mit 16 Knöpfen, das kriege ich nie hin und die spielen dann halt lieber was anderes. Das hängt von den Spielen ab, die Arcade-Automaten oben, da hatten sie nur einen Joystick, häufig nur vier Wege, in die sie gehen können und zwei Knöpfe, ist was anderes als ein Actionspiel, wo sie dann halt mit zwei Schultertasten und an jeder Hand zwei Joysticks praktisch arbeiten können. So ein Labyrinthspiel, Pac-Man, das zeige ich Ihnen noch, ein Labyrinthspiel, da müssen Sie halt rechtzeitig durch das Labyrinth kommen und dann die kleinen und die großen Punkte essen und den Geistern entkommen. Gibt es kaum noch, Labyrinthspiele sind aus der Mode, in den 80ern war das ein Riesending, also da gab es wirklich Dutzende von Labyrinthspielen, in Anschluss an Pac-Man muss man sagen, aber vielleicht, weil es dann irgendwie ein typisches 2D-Genre ist. Es wurde dann in 3D übertragen und Sie können auch manche Shooter als 3D-Labyrinthspiel sehen, gerade wenn der Level nicht ganz linear ist. Aber würde man heute so nicht mehr sehen. Bekannter und verbreiteter sind Jump-and-Run-Spiele, auch Plattformer genannt. Fängt an mit Donkey Kong 1981, in dem auch Mario zum ersten Mal auftaucht. Und es wird dann Peach, also sie heißen alle anderen, Mario heißt noch Jumpman und Peach heißt, glaube ich, Pauline. Und nur der Donkey Kong heißt Donkey Kong. Ist natürlich klar orientiert am King Kong, aber es geht darum, dass sie halt von unten nach oben kommen und diese Prinzessin retten, bis sie dann wieder entführt wird und weiter ein Level hochgetragen wird. Also das wäre ein Plattformer und diese Mario-Franchise ist ja bis heute einer der Sockel für Nintendos Erfolg. Hier sehen Sie Super Mario Galaxy 2 auf der Wii. Was im Grunde genommen ganz ähnliche Elemente, also der Mario rennt immer noch, aber jetzt rennt er halt in 3D und sein Feind ist jetzt nicht mehr der Donkey Kong, sondern der Bowser. Aber von der Grundidee, Sie müssen durch den Raum kommen, Sie müssen die Ressourcen nutzen, Sie müssen beobachten, wie sich was bewegt und und natürlich die Spielsteuerung entsprechend beherrschen, insbesondere im 3D-Raum. Das ist so ein Grundelement der Actionspiele. Flipper- und Pinball-Spiele, das war nicht nur anfangs, war das so ein Übergang, weil man natürlich man hat ja die Pinball-Automaten beerbt, muss man sagen, jetzt gerade in den Arcades, gab es schon sehr früh Pinball-Simulatoren und inzwischen, so Pinball FX2, sind die, naja, Sie sehen diesen Hang zum Fotorealismus, der hier ausgelebt wird. Also gibt's halt, können Sie die ganzen alten Klassiker kaufen oder alle Klassiker nachspielen, so von den Urzeiten bis heute. Und tatsächlich hat es ein ähnliches Pinball-Feeling, allerdings was fehlt ist natürlich Performance und Dispositiv. Es ist ja was völlig anderes, ob Sie mit den Maustasten oder hier mit den Cursor-Tasten spielen oder an so einem Gerät stehen und links und rechts flippern können und dass sie so anblinkt. Man versucht es einzuholen, soweit es geht, aber die wahre Rekonstruktion ist wahrscheinlich dann ein Pinball-Automat, in dem so ein Bildschirm installiert ist, so ein großer Bildschirm, wo man das dann alles sieht wie in echt, aber es ist halt nicht in echt. Das werden Sie sehen, wenn Sie mal die Gelegenheit haben, an einen echten Pinballautomaten zu gehen. Das ist was anderes als die Computersimulation, ist aber ein eigenes Subgenre, wenn man so möchte. Wie vieles könnte man aber vielleicht unter Simulation packen. Ein anderes Subgenre, was sehr früh auch schon die ersten Spiele mitbrachte, waren Fighting Games, Kampfspiele. Also Street Fighter ist vielleicht die bekannteste Marke in diesem Genre. Jetzt letztes Jahr kam Gods Among Us, also mit Superhelden-Thema. Sie sehen hier auch auf der linken Seite vielleicht narrativ einzuordnen, das wäre ein Eastern, also in Bruce Lee Gefolge wurde ja dieses fernöstliche Kampfsportmotiv auch in Kino leidlich ausgeweitet. Das gibt es bis heute, das wird dann halt ersetzt, also Jet Li und wie sie alle heißen, die dann gerade als Hongkong an China angegliedert wurde, kamen sehr viele chinesische Filmemacher nach Amerika, weil sie sich dort besser dann ausleben konnten und haben in Hollywood so ein bisschen den Fernostboom ausgelöst. Denken Sie an Matrix, was ja so ein Kung-Fu-Cyberpunk-Film war. Das ist so ein typisches Beispiel, das aber genau in dieser Tradition dieser Kampfsportfilme steht. Und entsprechend gab es Kampfsportspiele, die so im Fernen Osten spielen. Und hier das Superhelden-Thema hat sich ja nun auch seit den 40er Jahren in der Popkultur gehalten und wird immer mal wieder auch in Spielen und Filmen verarbeitet. Also Kampfspiele Mann gegen Mann oder Frau gegen Frau, also Spieler gegen Spieler. Da gibt es noch so Unterkategorien wie Beat'em'up, wo Sie als Einspieler gegen ganz viele Gegner antreten. Das spare ich Ihnen jetzt mal. Ich will hier nicht die vollständige Liste vorstellen, sondern die Liste der wichtigsten Genres, dass Sie so ein bisschen einordnen können. Shoot'em'up, das war auch lange Zeit ein ganz beliebtes Genre, gerade in 2D, also erschießt alles. So, das hat auch, sagen wir mal, den Ruf der Computerspiele doch stark geprägt, weil es gerade in den Anfangszeiten der Arcade eigentlich genau nur darum ging, sehr Horden von Gegnern wälzen sich auf Sie zu und Sie müssen einen nach dem anderen abschießen. Ausgelöst, also das war nicht das erste seiner Art, aber ausgelöst der Boom durch Space Invaders von 78. Auch das können Sie oben immer mal anspielen, wir stellen es immer mal wieder aus. Es war dann in den 80ern sehr beliebt, bis Ende der 90er, dann kam die 3D-Welle auf, sodass man Shoot'em'ups, also das wurden dann eher die Shooter, die klassischen. Und jetzt durch diese Retroisierung einerseits und durch die Tablets und Handys, wo 3D-Spiele zwar laufen, aber nicht unbedingt so zugänglich sind, sind solche einfachen Shoot'em'ups wieder zumindest hoffähiger geworden. Auch die Indie-Games, so Xbox Live Arcade und so, die haben, oder Xbox Indie-Spiele, PS3-Indie-Spiele, haben eine ganze Menge Shoot'em'ups wieder hervorgebracht, weil es einfacher ist, sowas zu schreiben, zu entwickeln als 3D-Spiele. Auch was die Assets angeht, hier recht berühmt Jamestown, Legend of the Lost Colony, was in Spielmechaniken aus den 90ern aufgreift, aber mit ganz modernen Dingen wie Punkte, Level-Systemen und Upgrades und so verbindet. Also wenn Sie sich für Shoot'em'ups interessieren, die sind auch historisch ziemlich gut aufgearbeitet. Es gibt mehrere Abschlussarbeiten bis hin zu Doktorarbeiten zu diesem Thema und den einzelnen Verflechtungen als Genre. So, sonst spielmechanisch, das ist so die Essenz eigentlich des Actionspiels, gewalthaltige Actionspiels, muss man sagen. Im Gegensatz zu den Plattformern, die kindgerecht sind, sind Shooter halt auch immer mit Vorbehalt gesehen worden. Und ganz besonders diese hier, also das ist das Böse, zumindest wenn man nach Deutschland schaut. First-Person-Shooter, auf der linken Seite Wolfenstein 3D von 1992, was in Deutschland nicht nur wegen der Gewalthaltigkeit, sondern vor allem wegen der verfassungsfeindlichen Symbole verboten war und ist, glaube ich, immer noch. Also nur in indizierter Form. Und es gab eine in Deutschland ab 18 Version, in der dann die ganzen Hakenkreuze ausradiert waren, weil man natürlich in solchen Spielen sonst zwischen echt und Realität und Spiel nicht mehr unterscheiden kann. Das ist insofern interessant, die Entwicklung, weil in Filmen geht es. Also Sie können Indiana Jones und der letzte Kreuzzug, da können Sie Indiana Jones nach Nazi-Berlin kommen lassen. Und auf dem Leinwand, also in Großleinwand kann man dann Hakenkreuze sehen. Das geht durch, aber das gleiche Spiel Indiana Jones und der letzte Kreuzzug auf dem Computer, da mussten die Hakenkreuze retuschiert werden, weil die Spieler das ja nicht verarbeiten können. Und das macht es dann schwierig, in welchen Medien geht eigentlich was und wer guckt wie drauf. So, Wolfenstein hat die Ego-Shooter, wie sie in Deutschland heißen, nicht begründet, aber ist so eines der Titel, die immer genannt werden, weil es tatsächlich die Shooter weiter verbreitet hat. Also es gibt klare Vorgänger und natürlich auch klare Fortsetzungen. Auch hier aus dem letzten Jahr, Bioshock Infinite ist einer der vielen Shooter, die da entstanden sind. Shooter laufen irgendwie immer noch. Call of Duty wäre natürlich so die Franchise, die vielleicht mit dem Thema Militärshooter am besten konform geht, oder Battlefield. Das sind so die Titel, die laufen auch als Launch-Titel für neue Konsolen. Aber ist angesichts der Vielfalt der Computerspiele ist es ein kleiner Teil. Vielleicht wird es medial überrepräsentiert, weil das die Titel sind, die dann in Fernsehberichterstattung mit sorgenvoller Miene vorgestellt werden, was eigentlich die Jugendlichen heute so spielen. Und dann nimmt man in der Regel Shooter, weil auch jedes Schulmassaker wird mit Shootern in Verbindung gebracht und nicht mit Mario-Plattformspielen. So, und deswegen haben die eine höhere mediale Aufmerksamkeit und dadurch entsteht der Eindruck, alle, wer Computer spielt, spielt sowas. Aber faktisch, wenn man sich die Statistiken anschaut, ist das halt falsch. So, dann haben wir die Third-Person-Shooter, auch das schon sehr früh, die aus spielmechanischer Sicht gar nicht so anders sind. Also es gibt eine Menge Spiele, wo sie umschalten können, entweder aus Kamerasicht, aus First-Person oder Third-Person, also über Schulterblick, wo es eigentlich gar keine Rolle spielt, wie sie das spielen. Das hat sich schon sehr früh, also hat man die Raumschiffe halt von hinten gesehen und so bei Gears of War, das ist so ein ganz typischer Third-Person-Shooter, weil sie da auch Mechaniken haben wie Cover-Systeme, die jetzt in First-Person gar nicht funktionieren würden. Ist ein interessantes Spiel, weil sie die meiste Zeit, sie sind zwar so ein bulliger Marine, aber die meiste Zeit verbringen sie versteckt hinter irgendwelchen Kisten und Kästen, um sich vor den Aliens zu schützen. Und das hat sich mit Gears of War dann auch durchgesetzt. Zu Third-Person gehört irgendwie ein Cover-System und natürlich die beinharte Action, weil sie auf irgendwas draufschießen. Interessanterweise muss man sagen, selten ausgenutzt, der Second-Person-Shooter, gibt es jetzt nur ein oder zwei Spiele, die das wirklich produktiv nutzen. Sie gucken also aus der Perspektive des Angreifers, aber sie steuern die Figur, die in der Kamera zu sehen ist. Also sie schießen praktisch auf sich selber. Der Second-Person-Shooter ist überraschend, dass das angesichts der Vielzahl an First- und Third-Person-Shooter nicht öfter genutzt wird, aber es ist auch merkwürdig. Da gibt es irgendwie so ein Flash-Game oder ein Java-Game, können Sie mal ausprobieren, was im Internet steht, You and Me, bin eigentlich du und wer bin ich? Also der Second-Person-Shooter wäre aber, also nicht artistically necessary, dass es das gibt, und es gab es dann auch mal. Und das gibt vielleicht einen Eindruck, wofür Genres helfen. Wenn Sie sich nämlich systematisch die Genres angucken, merken Sie, es gibt bestimmte Lücken. Es gibt Spiele, die gibt es noch nicht, aber die müsste es geben, weil in der Genre-Klassifikation ist an dieser Stelle eine Lücke. Und wenn Sie da selber auf die Idee kommen wollen, ein Spiel zu entwickeln, dann schauen Sie sich vielleicht mal an, wo gibt es noch was zu füllen. Weil Sie dann große Chancen haben, dass sich das Spiel verbreitet, allein dadurch, dass es das jetzt zum ersten Mal gibt. Also Second-Person-Shooter, als der rauskam, das ging so durch die Ticker, weil tatsächlich jeder gesehen hat, ja klar, das Konzept liegt auf der Hand, aber das kann man dann auch mit einfachen Mitteln füllen. So, nächstes Genre, die Adventures, meistens gewaltfrei, rätselbasiert, Objekträtsel, Informationsrätsel, Logikrätsel oder das Auffinden von Objekten vor komplexen Hintergründen. Fängt an, auch in den 70er Jahren, ist eigentlich so eines der ersten Spiele, die überhaupt rauskommen, weil man keine Grafik braucht. Gibt es Fragen, Anmerkungen? Das Gemurmel steigt an. Vielleicht soll ich mal wieder eine Pause machen und ins Publikum schauen. Okay, also gut. Also wenn Sie Fragen haben, Sie können mich auch gerne unterbrechen. Ich habe ja Folien, da finde ich auch wieder rein in meinen Fluss. Also Sie können da gerne jederzeit... Diese, ja. Also die müssen das nicht abschreiben, sie kriegen die Folien im Netz. Was sollte ich das vielleicht mal sagen? Kurzes Intermezzo. Sie haben es noch nicht gefunden, aber Sie gehen auf die Medienwissenschaftsseite. Jetzt können Sie sich entweder systematisch durcharbeiten, Lehre, Sommersemester 2014, Geschichte und Ästhetik audiovisueller digitaler Medien 2, oder Sie gucken sich diese kleinen QR-Tag-Items an und eines davon ist diese Vorlesung. Ich weiß nie welches. Oh, das ist S-Choice. Hier, Geschichte dieser Bobbel, der da so frei steht. Der ist es. Da gibt es einiges zu entdecken. Machen Sie es nicht in der Vorlesung, Sie kommen zu nichts mehr. Katamari ist auch gut. Kennen Sie Katamari? Da müssen Sie alles einsammeln. Also Geschichte und Ästhetik 2. Und hier stellen wir zeitnah, also die heutige, das wird eine Woche dauern, weil das muss bearbeitet werden, jetzt steht Ostern im Weg. Sie finden die Folien und die Mitschnitte in MP3. Und das wird dann im Laufe des Semesters, also jetzt anfangs kann das 1 bis 2 Wochen dauern. Wenn es auf die Klausur zugeht, werden wir schneller und zuverlässiger, dass Sie die Folien haben können. Also wenn Sie mitschreiben wollen, es gibt Menschen, die lernen besser, wenn sie mitschreiben, dann tun Sie das. Aber wenn Sie lieber mitdenken wollen, ohne zu schreiben, dürfen Sie das auch. Das müssen Sie sich entscheiden, wie es Ihnen am liebsten ist. Sie können gerne mitschreiben. Ich halte auch gerne an die Folie, aber Sie müssen es nicht, weil Sie sonst was verlieren. Sie verlieren nichts hier. Nur die Präsenz und die Performance der Live-Vorlesung. Sie alle, die das jetzt hören, nicht? Sie wissen jetzt, was Sie gerade verpassen. Also, Adventures sind vor allem Rätsel. Das sind Rätsel, Rätselspiele, ursprünglich wirklich als Text-Adventure entwickelt. Da kommen wir nächstes Mal, also in 2 Wochen, kommen wir an den ersten Text-Adventures vorbei. Also das erste ist von 76, Zork 1 war ein sehr berühmtes von 79, was in so einer Interactive Fiction, a Fantasy Story, was sich im Fantasy Genre narrativ ansiedelt. Und das waren Spiele, das können Sie sich heute gar nicht mehr vorstellen. Da haben Sie eine Textbeschreibung bekommen und mussten in die Tastatur was eintippen, was Sie jetzt machen wollen. Go north oder take the key oder open crate. Und dann sagt er, womit willst du die denn öffnen? Open crate with key. Also Sie mussten komplette Sätze eintippen. Meistens dann halt wurde es relativ rasch kurz, also statt Go North konnte ich auch einfach North eingeben oder N, und das hat er dann auch verstanden, also es wurde recht schnell so ein Telegram-Stil. Aber bis heute gibt es Interactive Fiction, das sind Bücher, die mit Ihnen reden, kann man sagen, also Texte, und da müssen Sie nicht nur sagen, wenn Sie nach links gehen, dann blättern Sie auf Seite 17, und wenn Sie nach rechts gehen, blättern Sie auf Seite 32, sondern Sie müssen wirklich was eintippen und sich davon überraschen lassen, welche Wörter und Sätze das System versteht. Und da gab es halt jede Menge Rätsel. Wenn Sie durch die Tür wollen, mussten Sie den Schlüssel finden. Den mussten Sie aber erst den Zwerg abluchsen, was Sie nur dann bekommen, wenn Sie ihn betrunken machen mit dem Bier, was Sie sich brauen, wenn Sie in der Stadt... Also solche Zusammenhänge mussten Sie da bilden. Das waren Text-Adventures. Das wurde relativ rasch durch Grafiken aufgehübscht. Hier sehen Sie von The Hobbit, ein sehr berühmtes Spiel seinerzeit, weil es komplexe Sätze mit Nebensätzen verstand in der Eingabe. Die Grafik war halt ein Kind ihrer Zeit, wenig Farben, schlechte Auflösung, es dauerte ewig, bis die gemalt war, weil das alles nicht abgespeichert wurde, sondern die wurde prozedural neu erzeugt, damit sie weniger Speicher verbrauchte. Also Sorgen, die man heute gar nicht mehr hat. Aber es ist ganz interessant, das nochmal zu spielen. Ich glaube, das gibt's auch online inzwischen, The Hobbit. Und da können Sie die Geschichte von Bilbo Beutlin und Thorin Eichenschild nachspielen. Es gibt auch komplette Lösungswege im Netz. Wenn Sie das interessiert, also ist auf jeden Fall einer der Klassiker, ziemlich spröde aus heutiger Sicht, aber wenn Sie mal davon ausgehen, Spiele müssen ja nicht nur Spaß machen, sondern sollen ja vielleicht auch mal so ein bisschen informieren, wie das Spielgefühl einer bestimmten Zeit war. Wir hatten nichts anderes, kann ich nur sagen. Und da war das aus der Sicht der niederlegten Spiele, war das schon eine richtige, also das war ja schon Virtual Reality. So, also das waren Text-Adventures, die wurden aber recht bald durch Grafik, also reine Grafik-Adventures abgelöst. Sehr berühmt Myst, das war mal 6 Jahre lang das erfolgreichste Spiel aller Zeiten. Das war das Spiel, das hat PCs verkauft mit CD-ROM und so. Also das war die Riesennummer. Auch das, wenn Sie das heute spielen, so, das war's. Aber 93 war das wahnsinns immersiv. Sie hatten nämlich überhaupt keine Befehle mehr einzutippen oder auf irgendwelche Verben zu klicken, sondern Sie mussten alles in dem Bild erledigen. Also Sie hatten diese einen Finger und konnten da irgendwo hinklicken, wo Sie wollen. Und zwar eine Serie von Standbildern, weil auch für 3D-Grafik in der Qualität, das war 93 nicht zu machen. 10 Jahre später ging das. Also heute kriegen Sie Mist in der 3D-Engine komplett ausgerendert, aber damals ging es nur über vorgefertigte Standbilder. Und da muss man sagen, Deutschland ist eines der Länder, in denen Adventures noch richtig gut laufen. Nicht zuletzt durch Daedalic, eine Firma, die seit vielen Jahren regelmäßig hochwertige Adventures auf den Markt bringen. Und Tim Schaffer, der es ja immer noch mal wieder versucht, auch so ein Held aus den 80ern und 90ern, der dann inzwischen sich selbstständig gemacht hat und auch noch Adventures veröffentlicht, ist so ein Genre, was durch die Tablets und Phones wieder ganz gut kommt, weil das hervorragend sich für Touchscreens eignet. Wenn Sie eben nicht Go North eintippen müssen, sondern einfach irgendwo auf dem Bildschirm tappen und dann passiert was in dem Spiel, das ist besser als Actionspiele. Also Actionspiele auf dem Handy ist schwieriger als Grafik- und Point-and-Click-Adventures. Und dann die Visual Novel, eben das japanische Pendant, was in Japan unglaublich gut läuft. Also das ist einer der System-Seller für japanische Spiele oder Spielekonsolen sind Visual Novels. Das sind Bücher, kann man sagen, die halt auch eine Menge Bilder haben, aber manchmal, also auf der linken Seite Hotel Dusk, da haben sie sehr starke Bilder. Sie sehen auch so diese ausgeschnitten illustrierte, also von der Grafik her, nicht? Sie haben Illustrationen im Vordergrund und dann so Fotos im Hintergrund. Also es hat so seinen ganz eigenen grafischen Stil, den man auch sofort erkennt. Auf der rechten Seite Analog A Hate Story, das ist nun eine kanadische Produktion, die viel textlastiger ist. Da haben sie ganze Bücher, die sie lesen können. Und gerade in Japan läuft das enorm gut. Wahrscheinlich, weil die auch eine andere Kultur haben, was Text-Bild-Kombination angeht, durch die Mangas und durch die Tatsache, dass man seine ganze Schullaufbahn damit verbringt, lesen zu lernen. Wenn Sie 8000 Zeichen lernen müssen, haben Sie halt ein paar Jahre mehr, als wenn es nur 52 sind, wie in Europa. Und deswegen dauert es da länger, bis man überhaupt nur eine Zeitung lesen kann. Und man hat viel stärker den Bedarf, Kindern und Jugendlichen Dinge auch über grafische Novels, Visual Novels zu erklären. Also es gibt eine Menge lebenspraktische Anleitungen in Japan, die rein über Bilder oder über Mangas funktionieren, wie man sich bei Erdbeben verhält oder bei Überschwemmungen, also das, was halt dort auch wirklich vorkommen kann. Und das wird klassischerweise mit Mangas erklärt und nicht mit Texten. Bis die einer lesen kann, ist er längst ertrunken. Und deswegen haben die einen anderen Zugang und für diesen Comics und Mangas eben auch nicht so, ja, das ist Kinderkram, sondern das ist etwas, was man dann sein Leben lang mitführt. Und das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum Visual Novels als interaktive Textform verbreiteter sind als in Europa, wo halt Bücher müssen halt gedruckt auf Papier vorliegen und Visual Novels in dieser Form gibt es kaum. Also wie gesagt, das sind so zwei, die sich auch in Europa verbreitet haben, aber die meisten Titel gibt es tatsächlich aus Fernost. So und auch, naja, im Bereich Adventures, so ein Subgenre wären Interactive Movies. Das war mal eine Zeit lang, gerade in den 90ern, als man dachte, jetzt gibt's CD-ROMs, jetzt können wir endlich Filmqualität, wir müssen nicht mehr so blöde Grafik rendern, sondern wir bringen einfach Filmqualität. Und dann wurden Schauspieler aus berühmten Serien, so wie hier X-Files, wurde aufgenommen und zu so kleinen Versatzstücken zusammengesetzt. Und sie konnten dann immer was machen und dann antwortete die Figur und die Geschichte entspann sich dann je nachdem, was sie vorhatten. Da dachte man in den 90ern, das ist es. Das ist die Zukunft des Interactive Entertainment sind Interactive Movies. Es gibt gute Gründe, warum sich das nicht zur Zukunft entwickelt hat, zu denen wir vielleicht noch kommen. Aber es war von der Mechanik her ganz ähnlich wie ein Adventure, aber anstatt dann hier so Hobbithäuser zu malen, hat man Filmaufnahmen abgespult, blöderweise immer dieselben. So viele hatte man halt nicht. Und das war für Spieler viel lästiger, als immer die gleiche Grafik zu sehen, weil das Scully immer dasselbe sagt, du kannst da jetzt nicht hingehen oder wir sollten doch lieber noch ein bisschen warten. Und irgendwie kam das nicht so gut. David Cage versucht es immer noch, interaktive Filme jetzt mit 3D-Grafik hinzukriegen und alle 3 Jahre erscheint ein neues Spiel, was besser und aufwendiger ist als der Vorgänger, was sich hinreichend gut verkauft, damit er die nächste Produktion, also sein Spiel nochmal machen kann, aber noch besser. Und wer weiß, wohin uns dieser Weg noch führt. Gerade die Filmwissenschaft liebt interaktive Filme, weil sie sagen kann, ha, jetzt verstehe ich Spiele. Ja klar, diese Shooter, das war nur ein Zwischenweg. Und da geht's hin. Und das ist das Zusammenkommen von Film und Spiel. Und tatsächlich gibt's das auch als Fluchtpunkt, aber es ist halt nicht der einzige Fluchtpunkt der Spiele, sondern ein möglicher. Es hat seine Zielgruppe, seinen Kundenkreis, die sowas kaufen und auch schätzen und gerne spielen. Spielen Sie selber auch mal, entweder ein altes oder ein neueres, dass Sie mal sehen, von was wir da reden. Aber es gibt natürlich noch andere Entwicklungen. Es gibt Leute, die diese Spiele also nicht mehr anfassen würden. Das ist ja wie DVD-Spieler, immer nur auf die Pause-Taste zu drücken und weiterzumachen. Also das kann man so oder so sehen. Und dann gibt es die Mischung. Auch wieder ein Kind der 90er mit entsprechenden Vorläufern. Action-Adventures, weil diese Point-and-Click-Adventure war ja schön, aber da fehlte die Action. Also es war meistens nicht zeitkritisch. Manchmal mussten sie ein Rätsel in 2 Minuten lösen, aber in der Regel mussten sie nicht schnell reagieren. Und als man es dann konnte, also insbesondere so Titel wie Tomb Raider oder Zelda-Spiele, konnte man dann sagen, okay, du musst durch die Welt rennen, hier meistens ja Plattform spielen, du musst Rätsel lösen, finde den Schalter, der die Tür dort hinten öffnet. Du darfst dich nicht fragen, wer solche Tempel baut, indem man da hinten einen Schalter drücken muss, damit sich da die Tür öffnet. Und dann musst du die Rätsel lösen und das Spiel voranbringen. Aber es geschieht in Echtzeit. Es gibt auch Gegner, die du irgendwie besiegen oder beseitigen musst. Und das sind Action-Adventures, die bis heute, also es gibt heute diese Idee, das seien Adventures. Also wenn man heute Adventure sagt, meint man häufig Action-Adventures. Ich meine damit halt diese klassischen Text- und Grafik-Adventures und diese Plattform-Action-Adventure heißen halt Action-Adventure. Zelda-Spiele sind üblicherweise Action-Adventures. Es gibt eine Menge Subgenres, insbesondere Open-World-Action-Adventures wie Grand Theft Auto, Saints Row oder Red Dead Redemption. Also fast alle großen Titel, die sie heute haben, viele AAA-Titel fallen in dieses Genre der Action-Adventures, weil das so die perfekte Mischung ist aus Action, Rätsel, Geschichte, irgendwie sie müssen sich anstrengen, aber sie haben dann auch so ein bisschen die Freiheit, selber die Geschichte voranzubringen oder andere Dinge zu machen. Also das Tomb Raider wäre so ein Action-Adventure. Manchmal gibt es dann mehr Shooter, manchmal gibt es weniger Shooter-Elemente. Ohne Waffen geht es in diesem Genre kaum. Es gibt seit ein paar Jahren gibt es tatsächlich Versuche, mal von den Waffen wegzukommen, aber man geht davon, also ich glaube, die Industrie geht davon aus, es gäbe keine Zielgruppe, wenn nicht mindestens einmal geschossen werden darf oder mehrfach. Und sie trauen sich nicht, derartig teure Produktionen mal auf den Markt zu geben, in denen nicht geschossen wird. Aber es ist dem Genre jetzt nicht eigen, also es gehört nicht zwingend dazu. Was dazu gehört, ist eben, dass sie in Echtzeit auf Probleme reagieren und in Echtzeit Rätsel lösen durch geschickten Umgang mit dem Controller und Einsatz von Überlegungen. So ein Subgenre der Action-Adventures sind Stealth-Games. Also da müssen Sie schleichen und gerade nicht auf den Gegner schießen, sondern sich verstecken. Und diese Spiele belohnen Sie, indem Sie möglichst gewaltfrei vorgehen. Sie können auch meistens das irgendwie, also Sie können sich jetzt überlegen, ob Sie den weißen Wächter da jetzt irgendwie umbringen oder warten, bis er vorbeigeht. Sie sehen ja auf der Minimap, was der alles sehen kann und was nicht. Und wenn er vorbeigeht, können Sie sich einfach schleichend hinter seinem Rücken weiter vorwärts bewegen. Oder Sie stellen ihm ein Bein und stechen ihm ein Messer in den Rücken. Diese Option haben Sie meistens. Aber wenn Sie ihm kein Bein stellen und ein Messer in den Rücken stecken, dann kriegen Sie am Ende mehr Punkte oder es gibt weniger brutale Gegner. Und auf jeden Fall hilft es Ihnen, in Stealth Games schleichend sich vorwärts zu bewegen. Sehr berühmt Assassin's Creed auch als Franchise, also als Marke, die auch regelmäßig erneuert wird, wo sie auch hier verschiedene Wege haben, ihre Anforderungen zu lösen, entweder offensiv, defensiv. Und es gibt Stealth-Elemente in vielen Spielen, also The Last of Us ist jetzt kein reines Stealth-Game, aber hat halt ganz viele Schleichelemente. Und das ist sowas, das findet man hervorragend in vielen anderen Spielen. Oder Dishonored ist so ein Spiel, da können sie schleichend oder wieder offensiv vorgehen. Das sind keine reinen Stealth-Spiele, aber zumindest haben sie Elemente davon. Vielleicht noch zu Stealth gehört, sie sind unglaublich verwundbar. Also wenn sie da offensiv vorgehen, halten sie 2 Gegner aus, dann sind sie hinüber. Im Gegensatz zu so Action-Spielen, wo sie ja praktisch, sie müssen sich kurz hinter der Wand verstecken, dann sind sie wieder geheilt und können wieder loslegen. Das ist hier nicht der Fall. Und sie müssen mit ihren Ressourcen ganz anders umgehen. Und genau deswegen wird eben das Schleichen auch spielmechanisch unterstützt. Sie haben zu wenig Munition, sie haben zu wenig Leben, sie haben kein Schild und die Gegner sind verdammt stark. Und wenn das der Fall ist, dann müssen sie sich andere Taktiken ausdenken. Und wenn sie halt sich da schießend durchbewegen können, haben sie eher einen Shooter und weniger ein Action-Adventure. So ein anderes Subgenre, was jetzt definiert wird, wieder durch eine Narration, Survival-Horror. Meistens halt in irgendeinem Horror-Szenario mit irgendwelchen Untoten oder gruseligen Figuren, die in den Schatten auf sie lauern. Aber dass es Survival Horror ist, heißt doch, sie haben extrem wenig Ressourcen. Also sie haben wenig Medizin, sie haben wenig Munition, sie haben wenig Schlüssel, also alles fehlt. Und die Gegner sind richtig übermächtig und eben, sie wissen auch nicht, also meistens können sie die im offenen Kampf auch gar nicht besiegen oder wenn dann ein oder zwei und dann müssen sie wieder ihre Ressourcen verwalten. Das fällt in das Survival Horror, da gibt's, also es hat nicht angefangen, aber auch hier wieder so genrebildend war Resident Evil von 96, was viele Nachfolger hatte und ich glaube zwischen 6 oder 7 Filme. Also das ist so eine Franchise, die dann trans- und crossmedial dann auch vermarktet wird. In allen dieser Spiele und Filme, also die Geschichte selber ist dann eher belanglos, aber man geht ja auch nicht wegen der Geschichte in Resident Evil Filme oder spielt diese Spiele, sondern wegen der Atmosphäre. Dead Space wäre jetzt vielleicht noch so eine inzwischen auch dreiteilige Spielefolge, die halt im Weltraum spielt. Also Survival Horror ist nicht an alte Häuser geknüpft, das geht auch im Weltraum. Denken Sie an Aliens, also seit Alien dem Film gibt es halt Horror auch im Weltraum. Nächstes Genre, die Rollenspiele. Dieses Semester ja Schwerpunkt in unserer Klassikervorlesung. Da geht es im Unterschied zu den Action-Adventures im Wesentlichen darum, dass Sie eine Spielfigur haben mit ganz vielen Parametern, Eigenschaften und Ausstattungsmerkmalen, also Ihre ganze Ausrüstung. Und die hat irgendwelche Werte, Haltbarkeit, Alter, Schaden, ihre Stärke, ihre Lebenspunkte, was auch immer sie machen können, wie viel Zauber sie beherrschen und alles, was sie sich vorstellen können, wird irgendwie quantifiziert, also einen Wert abgebildet und kann im Laufe des Spiels optimiert und verbessert werden. Also sie müssen dann auch entscheiden, was sie verbessern. Sie haben halt nur 10 Verbesserungssterne und müssen die aber auf ihre 100 Gegenstände verteilen und können sich dann überlegen, in welche Richtung sich ihre Figur entwickeln soll. Welche Fähigkeiten sie dazu nehmen, welche sie weglassen und in jedem Durchlauf können sie das da was anderes ausprobieren. Häufig haben sie auch die Abwägung moralischer Optionen, was in Spielen vielfach bedeutet, entweder sie gehen den guten Pfad oder den bösen Pfad und entweder sie bringen die jungen Hunde alle um und dann sind sie böser oder sie retten sie alle und dann sind sie ein guter. Das ist noch nicht so richtig gut gelöst, aber man versucht halt unterschiedliche Spielstrategien dann auch irgendwie zu belohnen oder zumindest das Spiel selber sich darauf einstellen zu lassen, je nachdem, ob sie den guten oder den bösen Weg eingehen. Es gibt eine extrem starke, regelhafte Verknüpfung der Spielwelt. Also wenn Sie hier was tun, hat es Auswirkungen auf andere Dinge. Und Sie müssen Ihr Inventar oder Ihre Gruppe, also ganz fein, also gerade in so Spielen, da haben Sie 5 Leute in Ihrer Gruppe oder 10 Pokémon, nee, 6 ja meistens nur Pokémon. Und dann müssen Sie halt überlegen, wen trainieren Sie jetzt wie, wen setzen Sie wann ein. Und das müssen Sie vor jeder Begegnung müssen Sie das irgendwie auswählen. Je nachdem, ob sie eine Gruppe haben oder ein Inventar und sich um jeden einzelnen Gegenstand ihres Inventars kümmern. Wie lange ist der noch haltbar? Muss ich den reparieren lassen? Kann ich ihn eventuell verbessern lassen? Wie viel kostet mich das? Das sind so typische Merkmale von Rollenspielen. Und auch hier gibt es die klassischen Fantasy-Rollenspiele, auch hier wieder ein narratives Subgenre, was auch nicht mit Ultima 1 angefangen hat, sondern mit Dungeons and Dragons. 1974 gab es schon ein Computerspiel. Aber die Ultima-Reihe ist eben bis in die 90er ganz bekannt gewesen. Was Sie hier vielleicht noch sehen, 1980, das war eine Zeit, an der Text-Adventures noch wirklich System-Seller waren. Wenn Sie sich bewegen, zum Beispiel Sie drücken nach unten, dann bewegt sich die Spielfigur nach unten, aber gleichzeitig wird auch Ihr Befehl in einen Textbefehl übersetzt, Command, South. Weil man sich gar nicht vorstellen konnte, dass die Spieler verstehen, dass man sich jetzt nur mit den Tasten bewegt, ohne irgendwas einzutippen. Also das ist genau so ein Übergangsspiel, in dem sowohl mit Tastatur gesteuert wird, als auch man das hätte eintippen können, wie in Text Adventures. Planescape Torment ist interessanter, also nicht sehr bekannt, aber eines der Höhepunkte des Rollenspielgenres aus so einer D&D-Welt, also der Planescape-Welt entnommen. Das gibt's, Fantasy-Rollenspiele gibt's bis heute immer noch oder Rollenspiele aller Art, also Dragon Age und also gerade Bethesda, also die Elder Scrolls-Reihe und so, das sind Rollenspiele, die enorm gut laufen. Jetzt gibt's demnächst ja auch eine Online-Version davon. World of Warcraft wäre so ein Online-Rollenspiel. Kommen wir noch hin. Anderes Subgenre der Rollenspiele, Action-RPGs, auch hier müssen sie sich extrem hochleveln und auf sich achten. aber sie ist vor allem irgendwie, sie rennen da durch und müssen ein Monster nach dem anderen erledigen. Da gibt es Erfahrungspunkte und die können sie dann einsetzen. Story doesn't matter. Also in diesen Spielen ist die Story ganz egal. Da geht es wirklich nur um Hack and Slay. Also Monster töten, Schätze sammeln und irgendwie Figur hochgraden. Diablo wäre da ganz prägend oder Torchlight ist so ein Diablo-Klon. Der im Indie-Bereich ist viel preiswerter, aber funktioniert sehr gut, hat auch schon zwei Teile. Ist das Action-RPG für Leute, die sich halt, also bei Planescape, da sehen Sie vielleicht hier unten schon, gab es jede Menge Text, das war ein ganzes Buch, was Sie dabei lesen mussten, was Sie auch erspielen konnten. Also es war extrem auf die Story angelegt und hatte mehrere Charaktere und je nachdem, wie Sie sich verhandeln, reden die Leute anders mit Ihnen. Also es war sehr komplex und hatte einen hohen Wiederspielwert. Und Torchlight ist halt, also das hat mehr so den Spaßcharakter. Sie können das auch mehrfach spielen, um sich hochzuleveln, aber wegen der Story würden Sie das nicht nochmal spielen. Sondern eher, weil es dann auch Multiplayer, also es gibt so Spiele mit Multiplayer-Ansätzen. Also das spielt man aus anderen Gründen. Und dann die Open-World-RPGs wie Elder Scrolls Skyrim, in denen Sie Missionen kriegen. Also es gibt eine Hauptquest-Reihe, aber dann gibt es halt auch eine Menge Nebenquest-Reihen. Und überhaupt Quests ist so ein typisches Merkmal von Rollenspielen. Also in dem Fall Rollenspiel, Sie kriegen eine Aufgabe, die müssen Sie bewältigen und dann kriegen Sie im Anschluss eine neue Aufgabe und irgendwann ist es dann auch abgeschlossen, dann können Sie eine andere Questreihe beginnen. Und in jedem Quest, den Sie bewältigen, gibt es Punkte oder Gegenstände, die Sie benutzen können. Und damit wächst dann die Spielfigur und gleichzeitig erschließen sich neue Bereiche dieser Welt. Und Open World deswegen, weil Sie sich aussuchen können, wo Sie hingehen, im Gegensatz zu so einem normalen Shooter, wo Sie halt wie durch so einen Schlauch, eigentlich wie so ein Vergnügungspark-Tour, werden Sie da irgendwie durchgeleitet und müssen die Aufgaben bewältigen. Open World lässt Ihnen noch immerhin den Eindruck, dass Sie sich frei entscheiden können. Ja, und dann die Massive Multiplayer Online Role-Playing Games. Allein schon, wenn Sie das fehlerfrei aussprechen können, zeigt es, dass Sie eine Stufe weiter sind. Also die MORPSKs, wie World of Warcraft, was weder das erste noch das letzte seiner Art ist, aber das berühmteste und bis heute auch das erfolgreichste, weil es die meisten Kunden hat. Also zu Hochzeiten hatten sie mal 12 Millionen Menschen, die jeden Monat $10 oder Euro an Wizard of the Coast gezahlt haben, nee, an Blizzard gezahlt haben. Also es war eine reine Goldgrube. Entwicklungskosten 70 bis 80 Millionen Dollar, das spielen in einem Monat wieder rein. Und der Restgeld geht dann, gut, sie müssen was für Server und Kundenpflege draufgeben, aber das ist schon. Also wenn sowas erfolgreich läuft, ist das richtig, richtig ertragreich. Und ansonsten war es, muss man auch sagen, oder ist es, na, inzwischen ist es so ein bisschen runtergekommen, aber es war mal ein richtig gutes Spiel. Insbesondere war es halt so ein Multiplayer-Game. Also sie haben tatsächlich mit anderen Menschen zusammengespielt und im Gegensatz zu Elder Scrolls nicht nur mit Computerfiguren. Und man muss ja sagen, den Unterschied merkt man zum Guten und zum Schlechten. Aber man hatte das Gefühl, man spielt zusammen. Und das gab viel Diskussion um Computerspielsucht anhand von World of Warcraft, weil es natürlich viele gab, die davon nicht mehr loskamen, aus verschiedenen Gründen, auf die wir aber noch zu sprechen kommen. Ein weiteres Genre, die Simulation. Auch hier gilt es, Parameter zu identifizieren und die realistisch einzuordnen. Also wir versuchen hier, das ist vielleicht, was bei Spielen der Dokumentarfilm ist, ist bei Filmen der Dokumentarfilm ist, ist bei Spielen die Simulation. Man orientiert sich an der Außenwelt und versucht mal ein System aus dieser Welt, ob es jetzt ein Wirtschaftssystem ist oder ein Fahrzeug oder vielleicht auch Sozialstrukturen wie in The Sims und versucht das zu parametrisieren, also in irgendwelche technischen Größen aufzulösen und das wiederum im Blick auf bestimmte Spielziele einzustellen. Also wovon reden wir? SimCity wäre so ein typisches, heißt ja auch schon so Simulationsspiel. Was 89, also als es entwickelt wurde, hat es keinen Publisher gefunden, weil alle gesagt haben, wer will denn sowas spielen? Das hat ja noch nicht mal ein Ziel. Man muss einfach nur eine Stadt aufbauen und verwalten und wo ist dann irgendwann das Spiel mal zu Ende? Also es war so revolutionär, dass man sich nicht vorstellen konnte, dass das die Zielgruppe trifft. Die Geschichte ist bekannt, also bis heute gibt es SimCity, ist eine der erfolgreichsten Simulations-Franchises, trotz des Debakels letztes Jahr oder vor zwei Jahren, als dann die neue Version rauskam. Aber sie versuchen halt hier Urban Management. Also sie bauen eine Stadt auf, die Straßen, Stromleitungen, Wasserleitungen, Versorgungsinfrastrukturen. Sie müssen gucken, wo ist Industriegebiet, wo ist Wohngebiet und so. Das wird alles irgendwie eingeteilt. Und dann beobachten Sie, wie Ihre Bürger dann kommen, ob die zufrieden sind. Dann wollen Sie unbedingt eine Bibliothek und dann wollen Sie einen Flughafen und dann müssen Sie das entsprechend zufriedenstellen. Also das ist, Sie sind immer beschäftigt. Aber was Sie lernen in solchen Spielen, wenn Sie es spielen, ist jetzt weniger, wie diese Stadt funktioniert, sondern wie eine Stadt überhaupt funktioniert. Also Sie kriegen einen Einblick in dieses System, wenn Sie SimCity, was heißt gewinnen, aber erfolgreich spielen. Und manchmal gibt es ja dann Herausforderungen, irgendwelche Brände oder eben Naturkatastrophen, Alien-Angriffe oder Godzillas. Das können Sie dann auch einstellen. Aber wenn Sie solche Systeme im Spiel beherrschen, dann verstehen Sie die Welt, in der Sie sich bewegen, anders. Nicht unbedingt besser, weil das ja vielleicht nicht so funktioniert wie in dem Spiel, aber Sie haben einen Einblick in Strukturen, die Sie sonst nicht bekommen. Und das ist der große Vorteil von Spielen, weil in Spielen, Sie können immer wieder von vorne anfangen. Wenn es nicht geklappt hat, machen Sie es nochmal. Filme schaffen das in dieser Form nicht. Oder Bücher, da haben Sie immer die gleiche Story. Sie kriegen auch was mit über den Aufbau einer Stadt, aber es ist immer der gleiche Aufbau. In Spielen können Sie das 10-mal machen und lernen etwas über ein System, wie sich das dynamisch verhält. Wenn Sie so reagieren, macht das System jenes und dann kriegen Sie ein Gespür dafür, wie Parameter zusammenhängen. Und das brauchen Sie in der Nicht-Spielwelt regelmäßig. Das macht Simulationsspiele ganz spannend, weil da, wie gesagt, die Narration spielt überhaupt keine Rolle. Hat sich SimCity auch nie bemüht, irgendeine Rahmenhandlung einzuführen. Aber es geht darum, dass Sie dieses System einstellen. Das ist reine Regel und keine Erzählung. Und sehr erfolgreich, gehen Sie mal in den Medienmarkt hier, Sie finden eine ganze Reihe, ein ganzes Regal nur mit solchen Berufssimulatoren. Von echten Spielern natürlich verpönt, das ist ja das Candy Crush unter den Traditionen. Aber kommerziell enorm erfolgreich, so Landwirtschaftssimulator, da gibt es mit seinen ganzen Klonen. Was machen Sie in diesen Spielen? Genau das, was Sie hier sehen. Sie mähen Weizen, Sie säen Weizen, warten bis er wächst und mähen ihn dann und fahren die Ernte ein. Es gibt auch da kein, also Sie müssen irgendwie erfolgreich Ihre Farm bewirtschaften, aber es gibt keine Gegner, Sie können auch keine Passanten überfahren oder dann irgendwie mal versuchen, Open World und jetzt GTA, klaue ich mir den nächsten Mähdrescher. Das geht alles nicht. Sie verwalten Ressourcen und fahren da durch die Welt. So, und auch hier gilt, gerade hier so im ländlichen Oberfranken, wenn Sie so ein Spiel mal ein bisschen spielen, verstehen Sie viel häufiger, warum plötzlich ein Traktor vor Ihnen auf der Straße fährt und wo fahren eigentlich diese ganzen Leute hin? Wer kümmert sich um die ganzen Felder hier im Umfeld? Also es ist wieder, als Spiel hat es wenig Herausforderungen, aber vielleicht ist das ja auch nicht, es ist halt kein Actionspiel und es ist auch kein Rätselspiel, aber es ist halt eine Simulation eines Berufs. Und es gibt Menschen und wohl nicht wenige, die nach Feierabend nach Hause gehen und sagen, so, jetzt an meinen Mähdrescher und los geht's. Also das, und es gibt ja auch mit also es sind meistens sind Fahrzeuge im Spiel, aber es gibt ja auch Menschen, die stellen sich an den Bahnhof und schauen Zügen zu, wie die ein- und ausfahren und gucken vielleicht noch auf Listen, ob die auch pünktlich sind. Und so gibt es Menschen, die sagen, ich wollte immer mal Bus fahren, ich bin aber Arzthelferin geworden oder so. Und die kaufen sich den Bussimulator und fahren dann mal die Strecke ab. Und da passiert nichts, da steigen Leute ein, da steigen wieder welche aus. Und dann gibt es vielleicht mal einen Unfall, wo sie dann woanders fahren müssen, eine Umleitung und so. Aber das ist völlig, naja, also es ist halt eine Simulation, was soll ich sagen. Also es ist faszinierend, wenn man mal nicht an diesen, also wenn man nicht so mit dem Call of Duty-Blick dran geht und so hinter dem Baum, da wird gleich einer hervorpreschen. Oder wenn ich hier Truppen verteilen müsste, würde ich sie da hinten einstellen. Wenn Sie das mal rausschwitzen wollen, dann spielen Sie mal solche Spiele und dann haben Sie vielleicht einen freieren Blick auf die Möglichkeiten, die Computerspiele Ihnen bieten, ohne dass Sie da jetzt ein Fan werden sollen. So, soziale Simulation ist jetzt auch noch so eines der Subgenres. Da wird simuliert, naja, das Verhalten von Menschen untereinander. Wie ist es eigentlich, Familie zu haben? Oder Little Computer People war 86 eines der ersten. Da haben sie eine Diskette gekauft, also den damaligen Datenträger. Und auf jeder Diskette soll halt so ein Computer People leben. Und der wird dann in ihren Rechner umziehen. Das war so die Rahmenhandlung. Und jede Diskette hatte halt einen anderen. Der wurde ausgewürfelt und war dann aber fest. Das wurde wieder auf die Diskette zurückgeschrieben. Damals waren Datenträger noch beschreibbar, auf denen man Spiele bekam. Und sie hatten immer denselben. Und dann konnten sie ihm sagen, jetzt geh mal Klavier spielen oder geh duschen oder iss Frühstück. Und der hat dann manchmal das gemacht und manchmal nicht. Also es war ein ganz reizendes Spiel. hatte aber auch kein Spielziel, sondern sie wollten rausfinden, was kann der so alles. Und dann hat er mal die Post geholt oder den Hund gestreichelt. Und irgendwie war das unterhaltsam. Hatte sowas von Haustier. So ein Virtual Pet, was dann durch das Tamagotchi in den 90ern ja nochmal aufgeholt wurde. Und natürlich durch The Sims. The Sims hat 2000 Mist als erfolgreichstes Spiel abgelöst und ist halt so das Puppenhaus im Großen, also wo sie halt durch ihr Leben wandern. Sie können ja selber ihr Haus bauen und Freunde finden sie, müssen der Arbeit nachgehen. Es gibt Bedürfnisse, der will sich künstlerisch entfalten, der will politisch aktiv werden. Da können sie überlegen, ob sie dem nachgehen oder nicht. Es proklamiert so einen ganz amerikanischen Lebensstil. Je mehr Sachen sie haben, desto beliebter werden sie. Und ihr Glück hängt davon ab, ob sie eine neue Couchgarnitur kaufen können. Also das ist so eine ganz heile Welt. Wenn Sie da jetzt mal ideologiekritisch rangehen, wird dadurch auch eine klare Botschaft transportiert. Also was bedeutet sozialer, beruflicher, persönlicher Erfolg und Glück im Leben? Das wird da ja simuliert, aber eben auch konstatiert, wird einfach behauptet, so funktioniert Glück. Aber man lernt auch Smalltalk. Also das Schöne bei den Sims ist, die können ja nicht wirklich reden miteinander, sondern haben die Simlish, also die brabbeln irgendwas vor sich hin. Aber die Emotion der Sprache, die wird halt verdeutlicht. Und sie können halt jetzt sagen, sprich über ihn oder sprich über mich, erzähl einen Witz, flirte, werd mal beleidigend und so. Und dann reagiert der andere entsprechend darauf. Und dann kriegt man vielleicht so ein Gefühl, wie belanglos die täglichen Gespräche sind, mit denen man sich so die Zeit vertreibt. Und um was es eigentlich geht. Es geht nicht um Informationen. Sie wissen ja gar nicht, worüber die reden, sondern um einen emotionalen Gehalt. Und soziale Verbindung entsteht nicht so sehr durch Austausch von Daten, sondern einfach durch Austausch von Empfindungen. Und das kann man da, finde ich, ganz schön nachvollziehen. Und wenn Sie eine Freunde haben wollen, dann hören Sie mal auf, immer von sich zu reden oder von der Arbeit, sondern fragen Sie einfach mal Ihren Gegenüber, was der so macht in seinem Leben. Und das öffnet viele Herzen. Und das ist so eine Modellierung, das wird da simuliert. Sie werden beliebt, wenn Sie mit den anderen versuchen, sich zu synchronisieren. Und das können Sie ja mal ausprobieren, ob das funktioniert. Ist auf jeden Fall ein Modell, was man in so einem Simulator immer mal wieder machen kann. Sie können auch hingehen und jemanden in Ihr Haus locken, in den Keller einmauern und warten, bis er verhungert. Das geht auch in dem Spiel. Wurde auch gerne gemacht, aber so die nervende Ehefrau wurde dann mal zur Seite geschafft und im Garten verscharrt. Aber das ist, glaube ich, nicht die ursprüngliche Idee dieser Simulation gewesen. Das hat man aber schon im 19. Jahrhundert, haben Mädchen das mit ihren Puppen gemacht, zu denen sie ja gezwungen wurden. Und nicht alle Mädchen fanden es toll, dass sie ein Puppenhaus haben und haben dann alle möglichen Verunstaltungen vorgenommen. Also das ist ein bekanntes Phänomen, das subversive, der subversive Missbrauch von Spielmaterial gegen den ursprünglichen, gegen die ursprüngliche Absicht. So, letztes Simulations-Subgenre. Ich komme auch langsam so mal zum Punkt. In diesem Teil God Games, also Gottspiele, in denen Sie nicht Einzelfiguren spielen oder die Stadt verwalten müssen, sondern noch eine Ebene darüber sind. Sie können, sagen wir mal, die Landschaft formen. Und wenn Sie die Landschaft so formen, dass es irgendwie günstige Bewässerung gibt, dann werden sich dort Menschen ansiedeln. Und wenn das kein Gebirge ist, sondern fruchtbares Land, dann gründen die auch eine Siedlung. Und bei Populous von 89 müssen Sie genau das machen. Sie können tun, was Sie wollen. Sie können auch die Welt dem Erdboden gleich machen. Aber so ist das. Wenn man Gott ist, dann kann man zwar alles machen, aber es bleibt langweilig, wenn man alles immer kaputt macht. Weil ja, also es kann ja sowieso Ihnen niemand was in diesem Spiel. Also sehen Sie, irgendwann werden Sie fürsorglich und sagen, jetzt gucken wir mal, wie weit wir die bringen können, diese Zivilisation. Und das hat halt den Namen God Games bekommen, weil es sich so an so einer Schöpfungsgeschichte orientiert. Und Peter Molyneux, der mit Populous rausgekommen ist, der arbeitet unermüdlich an seinem Konzept. Hier sehen Sie Godos von 2013, so sein letztes Werk. Sie sehen Ähnlichkeiten. Spielmechanisch hat sich viel getan, grafisch allemal. Aber so diese Grundidee, wie ist es eigentlich zu spielen, wenn man unbesiegbar ist oder wenn man fast allmächtig ist. Also es gibt ja immer Widrigkeiten, denen man dann ausweichen muss. Aber wenn man eigentlich keine Gegner hat, sondern man selber was erschaffen kann, was man will. Wenn man alles tun kann, was man will, dann ist das größte Problem herauszufinden, was man eigentlich will. Und diese Form von Spiel kann man halt in diesen God Games oder diese Form von Selbsterfahrung kann man in diesen God Games mal ausleben. So, dann Rennspiele, wo sich die Frage stellt, sind Simulationen oder nicht? die üblicherweise mit Rennwettbewerben, sie haben immer Fahrzeuge, sonst wäre es kein Rennspiel, es gibt immer Wettbewerbe, die sie gewinnen können. Es gibt fast immer eine polare Steuerung, also über einen Winkel und über eine Richtung und nicht über XY-Koordinaten. Und es gibt fast immer eine Gummiband-KI, also wenn sie ein Rennen fahren, dann sind die anderen immer ein bisschen voraus, die können sie überholen, aber wenn sie dann mal den blöden Unfall machen und die anderen wieder einholen wollen, werden sie merken, die sind gar nicht so weit gekommen und irgendwie hole ich die ja doch wieder ein. Wo man sich immer fragt, wie ist das möglich? Ich kann sie überholen, aber danach wird es hartes Rennen, also die sind immer dicht hinter mir, aber wenn ich sie mal verliere, dann hole ich die locker wieder ein. Das nennt man die Gummiband-KI, weil es immer schwerer ist, für den Gegner wegzukommen, je weiter sie entfernt sind. Man unterscheidet bei Rennsimulatoren drei große, oder bei Rennspielen drei große Untergruppen. Das sind zum einen die Simulationen. Und die könnte man auch problemlos zu den Simulatoren packen. Und Simulatoren bemühen sich, da gibt's keine Gummiband-KI, da müssen sie fahren wie in echt. Also so gut wie es geht. Hier sehen Sie bei iRacing, die gehen mit Laserscannern durch reale Tracks und scannen jede Bodenwelle ein. Also sie können bis zu 2 Millimeter, können die den Bereich abscannen. Hier sehen Sie mal links echt die Circuit de Spa-Francorchamps in Belgien und rechts das Modell in iRacing. Und Sie werden feststellen, es gibt wenig Unterschiede. Es gibt welche und da kommen die Puristen und sagen, aber hör mal zu, das war aber hier, diese Kurve war ein bisschen anders. Und interessanterweise, iRacing ist so mein Lieblingsbeispiel dafür, hat der Weltmeister in iRacing, also in der Simulation, mal die Chance bekommen, in einem echten Rennen mitzumachen und hat dann also nach kurzer Einarbeitungszeit auch an der vordersten Reihe mitgefahren. Der hat mehrere Rennen gewonnen. Also die Simulation war so gut, dass er sein Auto so gut beherrscht hat, dass er damit auch ein reales Auto schnell fahren konnte. Sie kennen das vielleicht bei Flugsimulatoren. Inzwischen werden Flugzeugpiloten ausgebildet, komplett im Simulator. Die lernen überhaupt nicht, also die lernen nicht fliegen in der Maschine, sondern im Simulator und dann werden sie als berufstauglich in die Maschinen gesetzt. Es gibt Fahrsimulatoren, wenn Sie einen Führerschein machen wollen, mit denen Sie die typischen Elemente im Straßenverkehr lernen können und auch Autobahnfahrten bei Regen im Winter, was man ja normalerweise einem Fahrschüler jetzt nicht zumuten möchte, kann man einfach mal ausprobieren. Wie ist es eigentlich, wenn es auf der Autobahn gefrierende Nässe gibt? Das möchten Sie nicht wirklich erleben, aber im Simulator können Sie es halt erleben. Also das wären Simulatoren und wenn Sie da gegen die Wand fahren, dann ist Ihr Auto halt kaputt. Dann können Sie das Rennen abbrechen und nochmal neu starten. Da gibt es ja nicht Bunk und nochmal zurücksetzen und schnell weiterfahren. Und wenn Sie in ein anderes Auto reinfahren, dann gibt es halt echte Schäden. Also echte nicht, aber das Spiel ist dann zu Ende. Und das Auto repariert sich nicht automatisch selber. Dazwischen sind die Halbsimulationen, weil die Simulation vielen zu anstrengend ist, nimmt man so Gran Turismo oder Forza und so, wie sie alle heißen, Need for Speed, die sich um eine fotorealistische Grafik bemühen. Hier ist gerade Version 6 letztes Jahr rausgekommen, Gran Turismo. Und es gibt Bilder, die sehen aus wie, also man weiß, gerade weil es keine Menschen gibt, die, wo man immer deutlich sieht, das ist kein echter Mensch. Bei Autos ist die grafische Simulation inzwischen so weit, dass man nicht weiß, ist es jetzt gefilmt, ist es jetzt ein Ausschnitt aus einem Autorennen oder ist es ein Computerrennen? Inzwischen muss man aber sagen, wenn Sie im Fernsehen Werbung für Autos sehen, können Sie davon ausgehen, die sind fast immer im Computer gemacht. Also die Autos, die Sie im Fernsehen da so schnittig durch die Landschaft fahren, das sind fast immer Computersimulationen. Ab und zu blendet man da noch eine glückliche Familie rein, aber das macht man vom Greenscreen und sorgt dafür, dass das da reinmontiert wird. Also makellose Autos, die auch so schön glatt fahren und so, da sorgt man sich nicht darum, dass irgendwie ein Team das richtig ausleuchtend aufnimmt, das macht man am Rechner, da sieht man keinen Unterschied. Und die spektakulären Verfolgungsjagden im Kino mit massenhaft Autocrash, alles am Computer gemacht, damit man nicht so viel Material verschleißt. Und die haben halt mehr Zeit und in Echtzeitspielen wie Gran Turismo muss das 40, 60, 120 Mal pro Sekunde erfolgen in 3D, damit sie ja mit ihren stereoskopischen Brillen dann auch noch was geboten bekommen. Aber das funktioniert. Autos sind ziemlich einfach im Verhältnis zu anderen Dingen. Also, und was die dann auch machen, die simulieren die Federung und wie alt sind die Reifen und sind die abgefahren links mehr als rechts und regnet es gerade oder nicht. Das spielt da alles eine Rolle. Aber sie können auch mit Schwung gegen die Leitplanke brettern und dann drehen sie halt mal kurz um und fahren weiter und es, als wäre nichts passiert. Deswegen sind es Halbsimulationen und nicht Vollsimulationen. aber da geht es immer noch drunter, sind halt Kartrennen und deswegen ordne ich Rennspieler und nicht den Simulatoren zu, weil hier geht es nicht um Simulation, sondern um Spaß, Partyspaß eigentlich eher. Es ist so ein Actionspiel um Geschicklichkeit, aber nichts weist darauf hin, dass es sich um eine Simulation handelt. Also Mario Kart wäre ja vielleicht hier so eines der bekannteren, aber es gibt eine Menge Kartspiele, wo es halt wirklich darum geht, dass sie irgendwie Rennen fahren und sich gegenseitig abdrängeln oder mit Zusatzdingen, sie lassen irgendwas fallen und sammeln irgendwas auf und können Blitze und Pilze verschießen. Also all das hat mit Rennsimulation oder Halbsimulation nichts zu tun, sondern ist einfach ein Kartspiel halt, nicht so, wo sie so Go-Kart fahren, dann fahren sie halt hier solche Karts, häufig auch in so einem Comic-Stil gehalten, um klar zu machen, um was es da eigentlich geht. So, und auch hier bei Sportspielen die Frage, sind Rennspiele Sportspiele, weil es gibt ja Sportrennen, sind Sportspiele Simulationen, weil ja meistens eine Sportart simuliert wird. Ich habe es auch hier als eigenes Genre geführt, ohne zu sagen, so ist es, aber ich halte es für sinnvoll. Die Regeln orientieren sich an einer Sportart und für nahezu jede Sportart gibt es ein Computerspiel und sei es nur ein regionales, also Boule, das französische Boule, das gibt's halt in Deutschland kaum, sowohl auf der Straße nicht, als auch im Laden, aber Sie können halt Boule, gibt's 10 Simulatoren für, wenn Sie das wollen. Und so die großen Sportarten werden alle irgendwie vermarktet. Sie haben immer kompetitive Mehrspielermodi, also nicht immer, aber zu Sportspielen gehört das inzwischen dazu, dass Sie das zu zweit, zu dritt spielen können und auch gegeneinander, entweder abwechselnd oder gleichzeitig. Es gibt inzwischen immer ein Ligensystem, wo Sie aufsteigen und absteigen können, also dass es sich auch lohnt zu spielen und dass kein Spiel umsonst ist, weil Sie Punkte sammeln, die Sie woanders einbringen können. Und sehr häufig bei Sportspielen eine mimetische Steuerung, also steuert sich so wie in echt, wie Golf müssen Sie halt dann so richtig golfen oder Tennis spielen oder aus dem Handgelenk, aber die Idee war tatsächlich, es soll sich so anfühlen oder beim Rennen haben Sie dann richtige Lenkräder. Man versucht eben genau das nachzumachen, die Bewegung, die man auch in der Sportart machen soll. Das ist nicht leicht, wenn Sie nur einen Controller haben, aber auch da versucht man das irgendwie, da müssen Sie halt was schütteln oder drehen und so. Das finde ich so ein typisches Merkmal von Sportspielen. Aber bei Spielen wie FIFA, also da träumt man immer noch von solchen Virtual Reality Sets, das läuft dann doch über Controller. Das ist vielleicht das Typische hier. Einerseits haben Sie natürlich Fußball, und andererseits haben Sie die echten Ligen. Und das ist der Grund, warum Sie jedes Jahr ein neues FIFA verkaufen können, was jedes Jahr von allen, von den meisten Fans so, oh, schrecklich, und ich weiß gar nicht, warum ich mir das jedes Jahr kaufe. Aber Sie wissen es doch, weil jedes Jahr kommt die aktuelle Ligenformation rein und dann spielt halt genau der Spieler, der jetzt bei Nürnberg und München und Hamburg spielt, taucht dann auch in FIFA auf. Wird dann auch simuliert, das ist eher ein Außenspieler, der ist eher offensiv und der kann besonders gut mit dem Ball, aber dafür kann der besonders unauffällig faulen. Das kann da alles reinmodelliert werden und dann können Sie halt die Spiele, die Sie im Fernsehen nicht kriegen, können Sie hier nachspielen und seit knapp 10 Jahren gibt es ja auch die Live-Kommentatoren. Sie spielen ja gar nicht das Fußballspiel, was simuliert wird, sondern die Live-Übertragung eines Fußballspiels wird simuliert. Und man hat das, also man überlegt sich, schaue ich mir echt jetzt die Weltmeisterschaft in Brasilien an? Quatsch, wir spielen unsere eigene, indem wir halt FIFA oder ähnliche Spiele spielen. Und Sie sehen auch, also es gibt so ein paar YouTube-Filme, wo Sie die grafische Entwicklung von 93 bis 2014 sehen können. Das ist insofern interessant, weil es ja immer das gleiche Spiel war. Es war ja immer, ging ja immer um Fußball. Aber wie sich das im Laufe der Jahre und Jahrzehnte inzwischen einfach entwickelt hat von jedem Jahrgang zum nächsten. Das gibt es auch für Madden, also für American Football oder für Basketball und so, für diese ganzen großen Titel. Also ich habe jetzt mal FIFA genommen als Beispiel für die große Anzahl an Sportarten, die in kleinen und großen Franchises vermarktet werden. Bis hin zu Fischen, Curling, Frisbee, Skifahren, Snowboardfahren, das gibt's alles als Sportspiel. Auch da gibt's die Simulation oder eher die Party-Varianten. Das gibt's bei Sportspielen ähnlich wie bei Rennspielen auch. Vielleicht besonders sind diese Familiensportspiele, die ja eher, also weniger auf die Simulation als eher auf die Unterhaltung gehen, Familienunterhaltung gehen. Ich habe jetzt mal 2 Werbebilder genommen, Wii Sports und Kinect Sports. Das sind so die muss ich auch sagen, das einzig Sinnvolle, was die Kinect hervorgebracht hat, aber die Wii Mode ähnlich, waren halt Sport- und Fitnessspiele. Die laufen auch gut, aber bis heute hat Microsoft es ja nicht geschafft, einen richtig überzeugenden System-Seller vorzulegen. Inzwischen mit der Xbox One muss jeder eine Kinect erwerben, kostet ja auch mehr das ganze System, aber nicht mal der Hersteller weiß, was er damit anstellen soll und hofft, dass irgendjemand jetzt, wo alle Studios das haben und wissen, dass die Kunden das auch haben, fällt denen sicherlich mal irgendwas Gutes ein. Ich muss gestehen, ich zweifle allmählich dran, dass es außer Sportspielen, und das ist ja in Ordnung, also Sport ist ja ein großes Genre, dass es für Bewegungssteuerung eine sinnvollere Anwendung gibt außer Sport- und Fitnessspiele. Also Tanzspiele und sowas, also alles da, wo der Körpereinsatz gefragt ist. Aber die meisten Spieler, da sagen auch viele Spieler, ich will halt mich nicht mehr mit vollem Körpereinsatz bewegen, ich will das jetzt einfach nur spielen. Also es gibt bislang wenig, aber vielleicht, ne, nächstes Jahr sehen wir uns wieder, vielleicht haben sie dann das ganz tolle Spiel rausgebracht. Aber bei der Wii war es zumindest so, als die Wii rauskam, war Sports am Anfang an dabei, das hat das System verkauft, es war neu, es war frisch. Bewegungssteuerung ist jetzt 8 Jahre alt, nicht mehr neu, nicht mehr frisch und es gibt keine neuen Konzepte. Also ich bin mal sehr gespannt, was aus der Xbox One mit der Kinect wird. Aber nicht mal, wie gesagt, nicht mal dem Hersteller selber ist was Sinnvolles eingefallen, außer ein neues Sportspiel, was jetzt rauskommt. So, dann gibt es Strategiespiele. Das kennt man aus den Brettspielen. Also wir haben auch hier wieder einen Regelkreislauf, meistens ein Wirtschaftssystem, was Sie in Schwung bringen müssen. Das ist ähnlich wie bei Simulationen. Sie müssen Stärken und Schwächen kennen und ausnutzen, meistens Steinschere, Papier. Ach, das erinnert mich daran, ich wollte immer mal einen Versuch machen. Wir machen mal Steinschere, Papier, ich gegen Sie alle. Kennen Sie das? 1, 2, 3 und beim 4. Mal machen Sie Steinschere oder Papier, ja? Ich habe da eine Vermutung und würde gerne das mal statistisch überprüfen. Also, ja? Faust raus. 1, 2, 3 und los. Wer von Ihnen hat Schere gewählt? Finger hoch. Wie viele Steine haben wir? Auch viele. Wie viele Papiere? Das ist ungefähr gleich verteilt. Okay, alles klar. Ja, ich habe so eine These, die muss ich meinem, aber vielleicht liegt es auch daran, dass wir mit der Gruppe haben. Also hier für die Archive Gleichverteilung diesmal. Aber Sie wissen, Steinschere, Papier, jedes wird von einem geschlagen, jedes ist besser als ein anderes. Das ist in Strategiespielen auch so. Sie können verschiedene Taktiken und Strategien wählen und die helfen gegen einen Spieler, aber nicht gegen einen anderen und so ist es halt immer ein bisschen offen. Sie müssen aber, man kann sagen, Strategiespiele sind wie Schach nur viel schwerer. Also Schach ist trivial im Vergleich zu Strategiespielen, die Sie am Computer spielen können, allerdings auch auf Brettspielen, weil die Komplexität ist enorm. Und Sie müssen im Vergleich, wenn Sie bei der Klassiker der Spielgeschichte waren, haben wir ja so ein paar Tabletops gesehen mit recht komplexen Regeln, also diese COSIMs, Konfliktsimulationsspiele, da haben Sie dann halt 200 Seiten Regelwerk, was Sie irgendwie drauf haben müssen, das machen nicht viele Menschen. Bei Computerspielen ist einfach, der Computer kümmert sich um die Einheiten der Regeln. Sie können mit der Einheit jetzt nicht 10 Züge gehen, weil Sie gerade im Sumpfland stecken. Da müssen Sie aber nicht in der Tabelle gucken, der Computer sagt Ihnen einfach, geht nicht, Punkt. Diese ganzen Regeln kann der Computer eben überprüfen und kontrollieren und deswegen sind Strategiespiele am Computer so deutlich einfacher als auf dem Brettspiel und können auch viel komplexer werden, weil Sie sich um das meiste nicht kümmern müssen. Und man unterscheidet zwischen Strategiespielen mit langfristigen Plänen und Taktikspielen mit kurzfristigen Plänen. Das ist so eine etwas schwammige Unterscheidung. Taktik geht es darum, wie man den Hügel erobert und Strategie geht es darum, wie man die ganze Schlacht schlägt, auch wenn man den Hügel mal kurz opfert. Man unterscheidet hier zwischen Globalstrategien, also da geht es darum, ganze Zivilisationen von der Steinzeit bis in die Sternzeit zu bringen. Civilization wäre da so zu nennen, von 91 und auch da gibt es regelmäßige Upgrades. Aber es ist längst nicht das einzige Globalstrategiespiel. Es kann historisch, historisierend sein. Also man lernt in Civilization eine ganze Menge, wenn man möchte, über Kulturen und Völker. Auch wenn man die Preußen gegen die Hunnen antreten lassen kann. Also es ist nicht historisch korrekt, aber es gibt eine ganze Menge historische Randbedingungen, die auch modelliert werden, die Strategiespiele durchaus interessant machen. Es gibt dann rundenbasierte und, also Civilization wäre genau so ein rundenbasiertes Spiel, da sind Sie dran, dann sind die anderen Spieler dran oder der Computer ist dran. Und Real-Time-Strategy, da müssen Sie in Echtzeit reagieren. Das hat noch dieses Action-Element mit mehr oder weniger starkem Mikromanagement der einzelnen Einheiten. Und gerade StarCraft ist ja so der Titel, der es im E-Sport geschafft hat, und in Korea ja ungefähr den Stellenwert hat, den hier Fußball hat. Also in Korea gibt es Fernsehsender, es gibt hallenfüllende Sportevents, es gibt Turniergelder in Höhe von Millionen oder Hunderttausenden von Dollars. Es gibt Fanclubs, und wenn Sie ein koreanisches Kind fragen in der Schule, was es mal werden will, wenn es groß wird, dann will es nicht Fußballstar werden, sondern StarCraft-Spieler, also Südkorea. Das ist ganz interessant. Das können Sie sich mal anschauen, die StarCraft-Manie in Südkorea oder überhaupt die Computerspielmanie. In Deutschland hat es nicht annähernd diesen Stellenwert, aber es ist StarCraft oder andere Echtzeit-Strategiespiele durchaus auch im E-Sport verbreitet. Frage? Gab es da eine Anmerkung? Ein Subgenre interessanterweise aus diesen Echtzeitstrategiespielen sind die Tower-Defense-Spiele. Sie kennen vielleicht Plants vs. Zombies, das war recht bekannt mal. Da geht es auch darum, dass Sie, also es geht darum, Sie müssen Ihre Welt so aufbauen, dass Sie Horden von Gegnern abschmettern können. Desktop Tower-Defense ist ein nettes Flash-Game, das spielt auch auf dem Schreibtisch. Und dann müssen sie halt ihre Türme anbauen und dann kommen diese Minions und versuchen sich da irgendwie durchzuschlagen. Oder Defense Grid macht das Ganze dann in 3D. Aber das Grundprinzip ist immer dasselbe. Und im Grunde genommen ist es nichts anderes als ein Subgenre der Echtzeitstrategiespiele. Sie bauen ihre Welt auf, planen ihre Einheiten und hoffen dann, dass sie stark genug sind, um den Gegner irgendwie abzuwehren. Oder sie pflanzen ihre Pflanzen und müssen die Zombies abwehren. Plants vs. Zombies funktioniert ja ganz ähnlich. Oder die Multiplayer-Online-Battle-Arenas wie League of Legends, was ja nun in den letzten Jahren auch sehr stark zugelegt hat, was viel komplexer ist als die Let's-Play-Videos das vermuten lassen. Auch das ist sehr erfolgreich im E-Sport und hat ganz ähnliche Mechanismen wie Sportspieler. Sie müssen sich in der Mannschaft koordinieren, sie müssen ihr Spielmaterial kennen, also insbesondere die Spieler, mit denen sie da antreten. Sie müssen die Schwächen der Gegner kennen, Sie müssen das Terrain gut kennen und verschiedene Manöver sich ausdenken, wie Sie eine Offensive oder eine Defensive planen. Das hat so den Begriff der Online-Battle-Arena bekommen, also dieser Online-Arenen. Es gibt verschiedene Versuche, das von anderen Herstellern nach, also Dota wäre so der Defense of the Ancients, Dota wäre dann so ein Konkurrenzprodukt. Es gibt immer mal den Versuch, dann den Erfolg anzuknüpfen. Aber wir haben hier auch eine Spielermenge, so 40 Millionen, kein Problem. Wieder riesige Preisgelder, internationale Ligen. Es gab jetzt gerade kam Dokumentarfilm über League of Legends Weltmeisterschaften raus. Also vielleicht so für den Einzelspieler ist es schon mal eine ganze Nummer. Aber gerade wenn Sie es im organisierten Sportbereich machen, merken Sie, also je länger Sie spielen, desto mehr lernen Sie dazu. Es gibt ein Ligensystem, was sehr komplex ist. Also das ist im Grunde genommen spielen Sie da, der Computer ist dann nur noch Vermittler. Sie spielen immer gegen andere Menschen. Es gibt da, soweit ich weiß, keine KI, die das irgendwie sinnvoll spielen kann. Es gibt wahrscheinlich KI, also es gibt schon Bots, die das machen können, aber das Spiel gewinnt seinen Reiz erst daraus, dass Sie im Team gegen ein anderes Team spielen. So, dann gibt es noch vermischte andere Genres wie Gesellschaftsspiele, die sich entweder, das sehen Sie bei Mario Party hier unten, das hat wirklich sowas von einem Brettspiel, wo Sie sich dann rumbewegen und verschiedene Aufgaben kriegen, oder Bomberman Land, wo Sie auch wieder hier als Familie zusammenspielen. Das ist ein bisschen der Ersatz oder die Fortsetzung von Gesellschaftsspielen. Also nicht unbedingt so den knallharten German Board Games, also mit den komplexen Strategiespielen, die man auf Brettern spielt, sondern so, Mensch, ärger dich nicht, oder spielen wir halt Bomberman oder so, das wäre so eine Nachmittagsbeschäftigung. Es gibt wenig Familien, die das machen, aber dafür werden die genau vermarktet, oder Partygames wäre auch so ein Ding, die man da unterbringt. Es gibt Musikspiele, die ihre Mechanik ganz wesentlich aus, naja, entweder sie müssen die richtige Tonhöhe treffen oder den richtigen Rhythmus halten und die Knöpfe richtig drücken oder tanzen und so, oder ein Instrument spielen. Also Musikspiele ist ein eigenes Subgenre, kann man sagen, das halt ein Minimum an Musikalität voraussetzt, aber im Vergleich jetzt zu echten Musikinstrumenten, die ja auch gespielt werden, letztlich den Spieler da anders heranführen können. Es gibt Puzzle-Games, die jetzt im Gegensatz zu Adventures, die ja auch viele Puzzles haben, jetzt kaum noch Narration mit sich bringen. Hier ist nochmal Tetris, was den Boom ausgelöst hat, auch nicht das erste war, aber sicherlich das berühmteste bis heute ist. Oder die Portal-Spiele, Portal 1, 2. Also Puzzles gibt es immer wieder, Puzzle-Games, und die richten sich halt Portal hatte ja noch so ein Action-Element, da mussten sie ja manchmal auch noch schnell sein. Die meisten, oder Tetris auch, ist ein Action-Puzzle. Viele Puzzle, da haben sie viel Zeit, so Sudoku wäre, oder Kreuzworträtsel, das ist das, was sie in Zeitschriften auch häufig finden oder in Zeitungen. So als Zeitvertreib, dann strengt man seinen Kopf an. Es geht das Gerücht um, dass man damit ja Kawashimas Gehirnjogging, dass man damit klug bleibt und wird, alles Lüge. Also wenn sie gut Sudokus können, dann sind sie gut im Sudoku-Spielen, aber das bringt ihnen in ihrem übrigen Leben wenig. Aber na gut, sie können halt sich mit diesen Spielen beschäftigen und dann hat man weder diesen Gegner-Aspekt, man hat nicht den Action-Aspekt oder den Rollenspiel-Aspekt, auch die Narration, die störende, ist weg, also die wollen gar keine Narration haben. Portal will schon eine, aber man merkte, sie hatten erst die tollen Puzzles und dann haben sie eine Narration drumherum gebaut. Und das ist so ein Spiel halt reduziert auf seinen reinen Rätselaspekt. Es gibt Programmierspiele, das ist sowas, also das sind Spiele, die können Sie nur lösen, wenn Sie irgendwie Systeme programmieren. Robocode ist was ganz Krasses, da müssen Sie halt wirklich einen Roboter in Java programmieren und die gegeneinander antreten lassen. Also da müssen Sie richtig prozedural schreiben. Glitch Space wäre jetzt so ein neueres, was glaube ich gerade in Alpha oder Beta ist. Da müssen Sie visuell Wände umprogrammieren, damit Sie, ist ein Plattformspiel eigentlich, und also die Pistole, damit zielen Sie auf Dinge und dann können Sie die halt hacken und irgendwie umprogrammieren. Gibt es als Element in vielen Spielen, dass Sie mal irgendwie kurz so ein Programm überbrücken müssen und da so minimale Programmiersprachenkenntnisse mitbringen können. Sandbox Games, da stellt man sich ja wieder die Frage, ist es überhaupt ein Spiel? Na, wenn Sie sagen, ein Spiel muss ein Ziel haben und Hindernisse, die es zu überwinden gilt und so, dann wäre das nicht so. Aber wenn Sie einfach sagen, Spielen ist Handeln in symbolischen oder in virtuellen Räumen, dann gilt das natürlich auch. Gary's Mod ist eine Half-Life-Variante. Da können Sie einfach alle Assets von Half-Life nehmen und irgendwie Ihren eigenen Level bauen. Aber dann auch damit, und damit werden dann Geschichten erzählt. Also so ein Machinima, das nimmt dann jemand auf und erzählt eine Geschichte. Und dann können Sie dann auch aus Counter-Strike irgendwie Figuren einbetten. Also das kann völlig absurd sein. Hauptsache es funktioniert. Es gibt kein Ziel außer die Beschäftigung mit dem Spiel selber. Oder das Kerbal Space Program, was jetzt einen Preis gewonnen hat. Da müssen Sie, unten rechts sehen Sie diese Figuren, die da halt die Welt bevölkern. Und die wollen unbedingt in den Weltraum. Und dann müssen Sie Sachen zusammen kaufen und bauen und eine Rakete bauen. Und hier haben wir unten vergessen, die drei Antriebswerke zusammenzuschnüren, sodass diese Rakete jetzt also im Folgenden auseinanderbrechen wird. Und der Spaß ist hier eigentlich das Scheitern. Irgendwann sind Sie dann im Weltraum, dann haben Sie es geschafft. Ist ja schön, aber der Weg dahin, der war das Ziel. Und Sie können die Elemente beliebig kombinieren und die Simulation schaut dann, ob damit man fliegen könnte oder nicht. Also es macht verblüffend viel Spaß, wobei das Spielziel selber unerheblich ist. Nur die Filme, die daraus entstehen, oder die Player-Stories, die sind dann eigentlich das Interessante. So, und als Letztes, das ist eigentlich gar kein Genre, aber Sie nennen sich gerade die Non-Games. Das sind Spiele, die keine Spiele sein wollen, sondern irgendwie was anderes. Kunstspiele kann man sie auch nennen, die wirklich einen künstlerischen Anspruch haben. Das hat in den letzten Jahren stark zugenommen, weil es, naja, sowas wie Unity oder Game Maker ermöglicht es allen möglichen Menschen, die auch keine Programmierer sind oder keine klassischen Spieler, einfach sich mal in diesem interaktiven Medium auszudrücken. Und die schreiben dann Interactive Experiences oder eben Kunstspiele. Ganz berühmt, Res war 2001 sehr berühmt, was eher so eine audiovisuelle, interaktive Installation ist. Es ist zwar ein Shoot'em-up, aber es geht weniger um das Schießen als um das Erstellen von audiovisuellen Räumen. Und Passage ist so das ganz berühmte von 2007, Jason Rohrer, was eine visuelle Metapher für das Leben an sich ist, also für den Lebensweg eines Menschen von ganz früh bis dann ganz rechts irgendwie alt geworden sind. Das Spiel dauert 6 Minuten, dann ist es auf jeden Fall rum. Das können Sie online, gibt es kostenlos, können Sie einfach mal spielen. Ist auf jeden Fall mal das Spiel wert. Das ist eine völlig andere Erfahrung, wo man sich auch hinterfragt, was war das jetzt? War das jetzt ein Spiel oder nicht? Und deswegen gibt es diese Kategorie der Kunstspiele, ohne dass man die da wirklich sinnvoll einordnen kann. So, und ganz zum Schluss, letzte Folie. Was ich Ihnen vorgestellt habe, war jetzt eine Menge an Begriffen. Schauen Sie sich das in Ruhe nochmal durch oder gehen Sie die Wikipedia-Liste durch oder irgendeine andere Genre-Liste und schauen Sie sich zu jedem Genre mal ein Spiel an. Entweder spielen Sie es oder schauen Sie sich an, dass Sie ein Gefühl für die Mechaniken bekommen. insbesondere die Spiele, die Sie sonst nicht angucken würden. Also wenn Sie der typische Shooter-Spieler sind, dann spielen Sie mal den Landwirtschaftssimulator. Nur um es mal, Sie müssen es ja keinem erzählen. Aber spielen Sie mal solche Spiele, wo Sie sagen würden, also das sind doch keine Spiele, aber sind es halt für manche halt schon. Das ist wie mit Musik. Wenn Sie systematisch Ihr Repertoire erweitern, dann erweitern Sie es mal in einem Bereich, den Sie sonst sich nicht anschauen würden. So, das sind dann so typische Spiele, aber sehr viele Spiele sind ja gar keine typisch in ein Genre, also jetzt in ein ludisches Genre einzuordnen. Also wenn Sie Deus Ex nehmen, da gab es eine ganz erfolgreiche Fortsetzung von 2000. Das war halt ein typisches Action-RPG-Adventure-Shooter-Spiel. Das hatte aus ganz vielen Genres hat es Elemente genommen und es war Action-Elemente, es gab Rollenspielelemente, es gab Adventure-Elemente, Dialogsysteme, Entscheidungen, Rätsel, die sie lösen mussten, um irgendwelche Türen zu öffnen. Es gab aber auch den Shooter drin, es hat aber auch einen Stealth, also eigentlich auch eine Action-Adventure, war irgendwie alles. Und man muss sagen, es funktionierte. Es gibt Spiele, die versuchen, mehreres zu sein, da klappt es nicht gut. Aber bei Deus Ex hat es ziemlich gut funktioniert. Und bei der Fortsetzung Human Revolution ja dann auch noch einigermaßen. Oder Def Jam Icon, was so eine Mischung aus Fighting Game und Rap Music Game ist. Also genau diese. Und wenn Sie selber mal ein Spiel machen wollen, können Sie halt durchgehen, nehmen Sie mal zwei Genres und vermischen die. Und da wird man überrascht sein, was da alles rauskommen kann, wenn man einfach mal sagt, wir nehmen mal zwei verschiedene Genres und mixen die. Und dann kommt man vielleicht auf ein First-Person-Tower-Defense-Spiel oder so. Die gibt's jetzt schon. Aber dass man einfach mal guckt, ob man zwei verschiedene Genres zusammenmischen kann. Dann packt man noch ein narratives Genre drauf und schwupps hat man, das ist die Geheimformel, wie sie zu spielen kommen. Die müssen da nicht unbedingt klappen. Das ist wie Pizza mit Salami und Zucker. Also das klappt nicht immer, wenn Sie alles draufmischen, was irgendwie alleine gut ist. Aber manchmal kommt vielleicht was Neues raus, was funktioniert. So, gibt's Fragen? Dann fangen wir erstmal so an, bevor ich Sie in die Pause schicke. Fragen, Anmerkungen, Wünsche? Oh ja, das ist eine. Mache ich gleich in der Pause. Andere Fragen? Inhaltlicher Natur? Genres, ja.
Genres, genau. Und zwar waren es Beispiele für die Spiele, die sozusagen absolut in die Richtung gehen.
Ja.
Aber es gibt ja unheimlich viele Spiele, die sich jetzt nicht auf die Fahne geschrieben haben, in die eine oder andere Richtung, also um etwas ganz besonders gut zu machen.
Ja.
Es ist dann immer ein Realismus, aber nicht so gut gemacht.
Ja. Naja, das muss man gucken, ob es realistisch sein will. Häufig würde ich sagen, also so in der Spielegeschichte versuchte man den Fotorealismus zu erreichen, aber es ging technisch nicht besser.
Ja.
Wenn Sie 90er und die frühen 2000er angucken, als dann der Schwung für den 3D kam, da sagt man, jetzt wollen wir zum Fotorealismus über diese Polygonschiene, das ist jetzt so Low Poly. Also ich behaupte, diese Spiele wollten alle immer realistischer werden, aber es ging nicht besser. Und dann gab es so Mitte der 2000er gab es dann Spiele, die gesagt haben, oder Spielemacher, die gesagt haben, Moment, dieser Weg in den Realismus, das führt uns nicht weiter. Also A, es ist enorm teuer und aufwendig und letztlich altert es furchtbar schlecht, weil diese Spiele nach 5 Jahren schon altbacken aussehen. Und wir sagen, nein, wir machen jetzt ganz bewusst und gehen wieder in den Comic-Look. Also dieses Non-Photorealistic Rendering, den Begriff kommen wir aber noch, den kriegen wir noch zurück. Das setzte dann so zu einem Zeitpunkt ein, als man es auch anders machen konnte. Und da kann man sagen, da hat sich das ganz bewusst in Richtung Illustration, Comic-Look und so bewegt. Aber es gab zwischendurch immer Spiele, die das versucht haben. Also aus verschiedenen Gründen. Baphomets Fluch wäre so ein Ding. Die haben halt gleich mit Zeichentrick gearbeitet. Ein Adventure-Game Mitte der 90er. Das ist Broken Sword, hieß das auf Englisch. So, und das ist, oder Monkey Island, diese der dritte Teil, der auch so mit Cell-Shading arbeitet, die wollten gar nicht fotorealistisch sein und haben gesagt, nee, wir sind ein interaktives Comic oder ein Manga oder so. Und deswegen ist das, man kann nicht sagen, das fing 2005 an, aber in den letzten Jahren kann man verstärkt sehen, dass die Leute weggehen von dem Fotorealismus und eher in so einen, entweder so einen Hyperrealismus oder Animationslook. Auch Pixar hat sich dann irgendwann davon abgewendet und gesagt, wir wollen nicht, dass es aussieht wie ein echter Film, sondern wir haben halt so unseren ganz eigenen Stil. Da gibt es noch eine Frage. Genau, also Minecraft ist ein typisches Sandbox-Spiel. muss man sagen, weil lange Zeit gab es überhaupt keine Bedrohung, außer halt, wenn sie im Survival-Mode spielen, müssen sie überleben. Dann gab es ja dann diesen Ender-Drachen, also dann hatten sie eine echte Mission, aber ein RPG ist es nicht, weil sie ihre Fähigkeiten nicht verbessern. Also minimal, sie können dann irgendwie einen Tisch bauen, dann können sie auch Zauber verzaubern, so. Aber sie haben so ein, es gibt so Levels, die man hat, aber das sagt nur was dazu aus, wie stark der Zauber ist. Also für ein Rollenspiel ist Minecraft zu wenig Rollenspiel. Sie haben keine Stärken und irgendwelche Attribute. Sie können die Gegenstände nur unwesentlich verbessern. Es ist durch den Enderdrachen vielleicht ein Action-Adventure geworden, wenn Sie so wollen. Also da gibt's, es gibt ein Missionsziel, was Sie erreichen können. Da müssen Sie auch darauf hinarbeiten. Aber jeder, der Minecraft mal gespielt hat, weiß, dass der Reiz jetzt nicht daran liegt, dieses Missionsziel zu erledigen, sondern Sachen zu bauen, zusammenzubauen, wieder einzureißen. Und Minecraft ist ein typisches Sandbox-Spiel. Also wahrscheinlich auch das klassischste aller Sandbox-Spiele. Und grafisch, naja, grafisch orientiert sich an so einem 3D-Pixel-Look. Also das nennt man Voxel, auch wenn die Voxel-Technologie da nicht eingesetzt wird. Das wird ja auch häufig kopiert. Und ist wiederum so technisch, so ein technisches Ding. Man konnte, wenn man dreidimensionale Blöcke hat, in dem Umfang können die nicht viel kleiner sein, weil es sonst viel, viel mehr würden und das kann man nicht mehr vernünftig berechnen. Also hat man das in so einem ganz groben Look gemacht, der aber ganz eigener Look wurde und inzwischen häufig kopiert wird von anderen Spielen, die sich natürlich an den Minecraft-Erfolg dranhängen wollen. Also es taucht hier nicht auf, es hat sowas von Retro, weil die Auflösung sehr gering ist. Aber solche Spiele wären zu Zeiten, als Retro noch nicht Retro war, wäre das gar nicht möglich gewesen. Also insofern ist Minecraft hat wirklich auch einen eigenen visuellen Stil populär gemacht. Den gab es schon, aber die haben ihn so verbreitet, dass man inzwischen das sagt, es sieht aus wie Minecraft, auch wenn Minecraft aussah wie anderes. Da gab es noch eine Frage? Nein? Gut, dann machen wir. Achso, da gibt es noch eine Frage. Ja. Ja. Achso, die können, also sie, ob sie es jetzt Adventure Sandbox kann man machen, also die, es geht um diese Player Story. Es gibt keine Story, die sie nachfahren können oder die sie entdecken müssen, sondern sie müssen ihre eigene Geschichte schreiben. Das gilt für Sandbox-Spiele fast immer. Also auch Kerbal Space Program, also letztlich lebt Kerbal Space Program von den gescheiterten Versuchen und vielleicht auch den Aufnahmen und den Erzählungen der Geschichte. Aber das Spiel lebt von der Narrativ, von der Player-Story und nicht von der Spielstory, die sie wieder aufholen. Ja, kann man so machen. Also Adventure in dem Fall, also es ein Abenteuer ist, also man könnte Sandbox nochmal untergliedern, eben Narrativ. Es ist Science-Fiction-Sandbox oder ein Abenteuer-Sandbox oder Fantasy-Sandbox. Aber Minecraft ist ja nun phänomenal. Ich habe jetzt gesehen, bei Minecraft können Sie über Plugins auch einen Shooter spielen. Und so. Also insofern, das läuft über Minecraft, aber letztlich hat es dann wieder eine Shooter-Mechanik oder sowas. Also insofern, Minecraft ist variabler als Spiel und passt dann gar nicht so in ein einzelnes Genre rein, weil man es so wunderbar modden kann und plötzlich was anderes draus macht. Aber irgendwie Adventure-Sandbox wäre jetzt auch kein Problem. Klar. Naja, also ich habe Portal so erlebt, dass es eher um das Puzzeln geht und nicht so sehr, also bei Adventure-Spielen haben sie auch immer Puzzle, aber bei Adventure-Spielen haben sie halt noch andere Spiele, andere Mechaniken drumherum, also die Puzzle sind meistens sozusagen Nebenobjekt für die Geschichte. Also sie wollen den Kriminalfall lösen oder sie wollen irgendwas rausfinden und müssen auf dem Weg Puzzle lösen. Bei Portal hatte ich den Gefühl, bei Portal wollte man erstmal die Puzzle machen und man hat diese Testumgebung als Narrative drumherum gestrickt. Aber ich hatte immer den Eindruck, bei Portal ist die Faszination die Frage, wie sähe ein Raum aus, wenn er anders funktioniert. Also ich habe neue Gesetze im Raum, ich kann halt diese Portale öffnen und die Puzzle werden immer komplizierter. Und das hat, wenn ich auf die Story verzichtet hätte, wäre das Spiel immer noch funktioniert. Bei einem Adventure nur die Rätsel zu nehmen, da würde das Adventure nicht mehr funktionieren. Deswegen habe ich unter Puzzle einsortiert. Aber Sie haben recht, das wäre genauso ein Fall, wo man vielleicht auch sagen kann, es geht halt darum, GLaDOS zu besiegen und irgendwie aus dem Labor zu entkommen und da habe ich ein paar Puzzle auf dem Weg. Aber ich behaupte, die Puzzle sind da das Wichtigere und bei Adventures ist die Gesamthandlung das Wichtigere. Also das ist der Grund. Ja.